Voll eklig, Leuten in den Kopfhörer zu rülpsen. Das machen manchmal Podcaster, das finde ich extrem widerlich. Mhm. Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Als ich heute am Gallus Theater war, habe ich so einen Aufkleber gesehen, an den ich mich nicht mehr erinnere, also den ich wiedererkannt habe, aber
den du geklebt hast.
Mhm. Ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass ich den geklebt habe.
Menschenskinder. Mhm. Das ist ja geil. Mhm. Wir machen heute mal wieder ein Special zur Ausnahme. Und zwar zu der Wette, die wir beide hatten. Mhm. Und ich lese ja gerade das Interview von Truffaut und Hitchcock. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht auf Deutsch? Und ich glaube im Original einfach Truffaut, Hitchcock oder Truffaut und Hitchcock. Und da war ich heute mal wieder, da kommen Sie immer wieder drauf zurück, bei Suspense. Und da erklärte Hitchcock, dass man den Zuschauer zum Suspense konditionieren muss. Und er erklärte das anhand von The Man Who Knew Too Much, den hat er ja einmal in England gemacht und dann ein Remake in Hollywood, das berühmte mit Jimmy Stewart und ach, wie heißt sie, diese schreckliche blonde Klischee-Schauspielerin.
Ah, die ich mag es offenbar. Ja. Doris Day.
Gerade hat es wieder super gerauscht. Ja, Doris Day, genau. Und
die ich im Übrigen überhaupt nicht schrecklich finde.
Die finde ich voll schrecklich. Sag mal, diese Ratten, die sind ganz schön
laut. Du kannst, da neben dem Wassersprudler ist noch so eine Küchenrolle, eine leere.
Und wenn ich denen die gebe, dann meinst du, sind die damit
beschäftigt. Wenn du vielleicht noch einfach Küchenrolle Papier reinstopfst, dann sind die bestimmt voll happy damit, ja.
Ja, dann machen wir nochmal eine kurze Pause hier. Dann sind gleich wieder da. Also ich lese jetzt gerade das Interview zwischen Hitchcock und Truffaut. Mhm. Und sie sind mal wieder bei der Frage angelangt, was ist Suspense? Und anhand der beiden Verfilmungen von Hitchcock von The Man Who Knew Too Much erläutert er, dass man den Zuschauer zum Suspense konditionieren muss. Und sagt nämlich, dass es in seinem eigenen Remake ihm besser gelungen ist als im Original, weil er
bei dem Mann, der zu viel wusste.
Genau.
Wusste ich gar nicht, dass der das selbst nochmal verfilmt hat.
Doch, das war so sein großer Durchbruch, kann man nicht sagen. Er hatte davor schon ein paar Erfolge, aber das war so ein Welthit quasi in England und hat wahrscheinlich Hollywood dann auch auf ihn aufmerksam gemacht. Davor hatte er auch so eine wie sagt man, so Tri-Patch, sagt man im Englischen, und wie so eine schlechte Phase, wo er halt auch wirklich nicht so tolle Filme gemacht hat in den 30ern und alles nicht so lief, und dann hat er diesen Film gemacht und das hat so den entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere gemacht, genau, weil er sich danach auch die Drehbücher aussuchen konnte und dann auch endlich anfangen konnte, diesen berühmten Hitchcocks nur noch Krimis zu machen und nicht mehr alle möglichen anderen Kram, dem ihn das Studio vorsetzte. Und jedenfalls erklärte er da in Bezug auf Suspense, dass man, wie gesagt, den Zuschauer konditionieren muss. Man muss ihm auf die Spannungsszene vorbereiten. Und das Finale von The Man Who Knew Too Much ist ja dieses, dass der Botschafter ermordet werden soll während der während des Konzerts, und zwar soll der Schuss fallen, während die Becken schlagen. Und er erklärt halt, damit dem Zuschauer der Unterschied auffällt, hat er es dann im Remake so gemacht, dass wir zweimal zuvor das Becken sehen, halt ganz normal. Das halt macht's. Einmal schlägt das, wird das Becken angeschlagen, so, und damit halt die Zuschauer nicht verwirrt sind, so, dass es halt, könnte ja auch sein, dass das Becken mal so und mal so klingt, lässt es halt nochmal anschlagen. Man hat ja zweimal ihnen gezeigt, wie das Becken genau klingt, damit sie, wenn man beim dritten Mal das Becken schlägt und der Schuss fällt, sie halt den Unterschied merken und das halt quasi dann die, halt die Auflösung der Spannung maximiert, so, und anhand dieser Szene erklärt halt so alles Mögliche, halt wie zum Beispiel, dass schon man aufpassen muss, dass man nicht zwei Schauspielern den gleichen Anzug anzieht, männlichen Schauspielern, weil das könnte den Zuschauer verwirren und das würde dann auch den Suspense vermindern. So. Es muss alles immer möglichst eindeutig sein. Das ist so ein sehr großes Credo, das halt, ja, er war ja so sehr auf Präzision aus in all seinen Filmen. Deswegen mussten wir heute jetzt schlage ich den langen Bogen zurück, um am Ende klar zu machen, wie dramatisch es wird, ob du die Wette gewinnst oder ich die Wette gewinne, müssen wir jetzt zweimal das Konzept erklären. Erzähl mal, Paula, was wir gemacht haben.
Also Ausgangspunkt war meine Idee, meine Allgemeinbildungslücke in Bezug auf Filme zu schließen. Und zwar ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass es so Filme gibt, von denen ich nur den Titel kenne. Filme, über die zumindest in meiner Wahrnehmung alle Welt spricht und die ich halt nicht kenne. Und das wollte ich halt ändern und habe dann irgendwann dich, Daniel, glaube ich, einfach mal gefragt, ob dir, was für Filme dir da einfallen, die ich sehen müsste. Also ich habe dir, glaube ich, einfach mal von diesem Plan erzählt.
Ich glaube, es fing an, dass du irgendwas auf Netflix geguckt hast, als ich abends weg war und dann wiederkam. Und du sagtest, du guckst, ich weiß nicht mehr was, diesen Film aufgrund dieses Plans. Und ich regte mich wortreich auf, warum du jetzt ausgerechnet den Film guckst.
Das Schade, dass du nicht mehr weißt, welcher das war.
Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber der sei doch nun popkulturell überhaupt nicht relevant.
Ja, und dann ging es so weiter, dass du dann eben meintest, du müsstest mir jetzt mal aufschreiben, was ich alles gesehen haben sollte.
Genau.
So. Was so ein bisschen an meiner Idee vorbeiging, aber egal, ich habe mich dann trotzdem drauf eingelassen. und dann kam es eben dann zu dieser Idee, daraus eine Wette zu machen. Genau, weil dein Anspruch ja halt auch war, dass ich Filme sehen müsste, die halt auch tatsächlich gut sind.
Nein, es sind ja jetzt nicht so die Filme, diese Liste besteht ja jetzt nicht nur aus Filmen, die extrem gut sind, so, dann hätte ich ja irgendwie einfach so diese Sight-and-Sound-Liste oder AFI-Liste nehmen können und sag, hier, guck die, sondern es war ja auch immer dieses, dass also so einen popkulturellen Impact hat, dass man darüber redet, dass so die dir in Memen begegnen, in Szenen, die oft zitiert werden, sei es jetzt verbal oder sei es halt filmische Zitate, dass sowas oft auftritt. Und du hast vor allen Dingen dann immer gesagt, dass ich das nicht kann. Also du hast dich gegen diese Liste gewehrt und meintest, du meintest einerseits, dass es mir nicht gelingt, dass dir 10 Filme rauszusuchen oder überhaupt Filme rauszusuchen, die dir gefallen und die diese Kriterien erfüllen.
Ja, vielleicht kann ich da jetzt inzwischen das insofern bemängeln, als ich nicht so sicher bin, ob das tatsächlich Filme sind, über die man so spricht, weil da halt welche dabei sind auf der Liste, die mir halt vom Titel her auch unbekannt waren.
Da können wir ja auch, wenn wir die Filme durchgehen, dann, also wenn wir jeden einzelnen Film dann gleich ausführlich besprechen, mal, da habe ich auch so immer jeweils Fragen dazu, da kannst du ja dann auch Stellung zu nehmen. Da kannst du ja durchaus kritisieren.
Ja,
ich hatte das ja auch bei Letterboxd zum Beispiel offen gemacht, diese Liste, und da wurde ich auch teilweise kritisiert, dass die Filme so schlecht wären. Naja. Aber der Punkt war ja auch, dass es noch Filme sein müssen, die du nicht kennst, so, weil da haben mir dann Leute so gesagt, so, oh, Herr der Ringe. Ich so, ja, scheiße, die Frau macht einen Filmpodcast, natürlich kennt die Herr der Ringe. So.
Ich musste ja dann auch ja schon,
Filme finden, die du noch nicht kennst. So.
Es ist aber natürlich trotzdem, auch wenn ich schon einige gesehen habe, inzwischen ja auch Terminator und Die Hard, da nur 10 Filme irgendwie rauszufiltern. Ne? Hm. Naja, der Witz ist jedenfalls, oder die Wette war halt, dass mir 8 von 10 Filmen gefallen.
Mhm. Von denen ich gesagt habe, die muss man mal gesehen haben.
Genau, also sollten, mich als Verliererin aus der Wette hervorgehen zu lassen. Sprich, ich sollte diese 10 Filme gucken. Und wenn mir weniger als 8 gefallen würden, dann hätte ich die Wette gewonnen. Und
genau, wenn es mir nicht gelingt, mindestens 8 Filme zu finden, die man mal gesehen haben sollte und die du auch gut findest, dann hätte ich die Wette verloren.
Genau, und der Preis war ein Kasten Bier. Den haben wir inzwischen ausgetrunken.
Genau, aber wer ihn bezahlt hat, das werdet ihr erst ganz am Ende dieser Folge erfahren. Denn wir gehen jetzt die 10 Filme. Erstmal nenne ich die 10 Filme. Die 10 Filme waren Last Action Hero, Demolition Man, da merkt ihr schon so gleich so, das waren vielleicht ein paar umstrittene Kandidaten, zumindest was die Qualität angeht, aber ich finde nicht, was den popkulturellen Impact angeht. Zodiac, Goodfellas, Superman, Moonrise Kingdom, Once Upon a Time in the West, oder halt Spiel mir das Lied vom Tod, Gran Torino, The Third Man. Mhm. Der dritte Mann. Und Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Genau, und das kann ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Von diesen 10 waren tatsächlich nur 4 dabei, wo ich auch dachte, okay, müsste ich tatsächlich nochmal sehen. Also die habe ich tatsächlich auch auf meine imaginäre Liste gepackt. Das wäre nämlich Last Action Hero, Spiel mir das Lied vom Tod, Der dritte Mann und Superman. Ach, Demolition Man 5.
Da machen wir was. Wir planen jetzt mal das Sequel. Du machst eine Liste von Filmen, die du meinst, die man mal gesehen haben musste, die ich noch nicht kenne. Und das ich sag dann, was ich davon halte.
Du hast doch alle Filme schon gesehen.
Ja, alle Filme schon gesehen. Nein, ich habe 1500 Filme ungefähr gesehen, so über den Dom, glaube ich, steht bei mir bei Letterboxd. Mhm. Ich finde immer mal wieder einen Film, den ich noch nicht markiert habe, aber so würde ich sagen, mehr als 2000 Filme habe ich auf keinen Fall gesehen. Und ich glaube, jedes Jahr kommen ungefähr 5000 Filme raus, sowas. Sieht man bei Letterboxd immer. Das ist ziemlich krass, wie viele Filme jährlich rauskommen. Mhm. Du kannst, also es ist, glaube ich, physisch nicht möglich, alle Filme zu sehen.
Aber du hast garantiert schon alle Filme gesehen, die ich schon gesehen habe.
Nein, wir können ja die Wette dann modifizieren, dass du sie auch nicht gesehen haben musst. Du einfach nur sagst, umgekehrt. Wir modifizieren im Sequel die Wette so, du suchst 10 Filme aus, von denen du glaubst, dass man sie mal gesehen haben muss, die ich noch nicht kenne. Ich schaue sie mit dir und nachher sage ich, ob ich dem zustimme, dass man sie mal gesehen haben muss oder nicht. Weil es ist ja so, wenn ein Film irgendwie relevant ist, dann das ist ja dieses, ich kenne es nur von Dirk van Gehlen, aber der hat das stammt nicht von ihm, das Zitat, aber das finde ich immer sehr schön. Der sagt, wir werden rückwärts in die Popkultur reingeboren. So. Das heißt, wenn irgendwas relevant ist, dann lernst du es kennen, lange bevor du die Originalquelle kennenlernst. Mhm. Weil einfach in der Popkultur Sachen immer und immer wiederholt werden.
Ja.
Und du deswegen halt diese ganzen Memes, die ganzen Zitate, Referenzen, das alles kennenlernst, lange bevor du die Originale kennenlernst, weil du einfach ja damit aufwächst, dass du die Derivate davon.
Weißt du, was das beste Beispiel dafür ist?
Wir haben immer noch nicht das Konzept zu Ende erklärt, aber erzähl mal.
Was das beste Beispiel dafür ist der Faust von Goethe.
Ja, auf jeden Fall.
Den kennt man sogar ohne ihn gelesen zu haben.
Aber hallo, ich habe so, als ich den gelesen habe, ich bin echt vom Hocker gefallen, wie viele Zitate ich davon kenne. Und genauso Shakespeare, was ich, als ich anfing, mal so ein paar Dramen von Shakespeare zu lesen, was mir das die Augen geöffnet hat, allein an so Poesiealbumsprüchen, sage ich mal, wie viel einfach von dem Typen stammt, das fand ich sehr, sehr krass. Mhm. Und klar, das sind die absoluten Klassiker auf das.
Ist nur keine Popkultur. Ja, aber schon. Ist ja in die Popkultur hineingetragen worden.
So. Und es war Popkultur. Ein Buch, zu dem du mich gebracht hast, dass ich es mal lesen soll, war von Heinrich Heine.
Siehst du, bei Büchern kann ich das machen, aber nicht bei Filmen.
Heinrich Heine, die Harzreise. Und das sagt er an irgendeiner Stelle, die Norddeutschen haben die Volksmärchen, die Süddeutschen haben die Volkslieder. Und alle Deutschen machen sich den Goethe zu eigen oder irgendwie sowas. So. Also so von dem. Der war zu Heines Zeiten war Goethe Popkultur. Und nur heutzutage betrachten wir das als Hochkultur. Das ist ja aber wahrscheinlich werden die in 100, 200 Jahren auch sagen, so, oh. Also genau, auch wieder halt Truffaut, Hitchcock. Truffaut hat da ein langes Vorwort bei dem Buch, wo er sich quasi rechtfertigt, warum er dieses Interview mit Hitchcock führt, weil Hitchcock damals in den 60ern verschrien war als dieser Typ, der Filme für die Masse macht, so, als wäre es so ein Michael Bay, sondern dass Hitchcock große Kunst macht, das hat man damals nicht gesehen, sondern deswegen ist er berühmt, dass er nie einen Oscar gewonnen hat, sondern für die waren das halt Filme, ja, so was U- und E-Kultur, also nur Unterhaltungskultur, nichts Besonderes. Und es durfte dann schon so einem außergewöhnlichen Intellektuellen wie Truffaut, dass der gesagt hat, so nein, der Mann, der schafft ja eine ganz eigene Filmsprache, die besonders ist und über den, ja, das populäre Kino hinausgeht.
Wobei ich das schon auch irgendwie nachvollziehen kann, weil ich ja selber das so empfinde, dass irgendwie so ein Hitchcock geht irgendwie immer.
So. Ja, aber das
es ist ja jetzt nicht trotzdem. Also es ist vielleicht schon ganz ausgefuchst, was er da gemacht hat, aber es ist ja nicht so, dass sich die Filme irgendwie immer tagelang beschäftigen würden, oder?
Ja, okay, das finde ich schon. Das kommt drauf an, was du willst halt. Weil, also es ist natürlich nicht so ein, Hitchcock ist so ein sehr großer Formalist, der halt, das habe ich jetzt auch so verstanden, man merkt total, wie sehr der durch den Stummfilm geprägt wurde, dieses 20 Jahre Stummfilm, die der gemacht hat, nee, waren es nicht 10 Jahre sowas, Stummfilm, die er gemacht hat, die haben ihn einfach so enorm geprägt, vor allen Dingen halt, dass er ja auch in Berlin beim den großen Murnau etc. gelernt hat quasi, oder in München war, also er hat ja auch quasi Praktikum in Deutschland gemacht, sowas. Und er hat enorm eben studiert, wie man Bilder, also wie man Geschichten in Bildern erzählt, ohne dass man auf Dialog zurückgreifen muss. Und das ist sowas, das ist eine enorm hohe Kunst, aber sie wird zugleich nicht so hoch geschätzt, weil sie halt so unauffällig ist. Wenn du ein großes Drama, sagen wir mal, Whiplash ist ja so ein ganz toller Film, der ganz viele Oscars gewonnen hat und alle ganz toll finden, obwohl er der letzte Scheiß ist, auch wenn er gute Bilder hat. Wenn
gute Musik.
Das auch. Nein, aber wenn du so einen Film hast, wo es halt, der dir halt quasi ins Gesicht drückt, große Emotionen, Riesenkonflikt und so, dann ist das natürlich für jeden sofort erkennbar, dass hier irgendwie was Existenzielles verhandelt wird und scheint deswegen wichtiger zu sein als nur irgend so ein Krimi, den der Hitchcock da verfilmt hat. Aber die Art und Weise, wie Hitchcock das eben macht, dass er eben versucht, alles, was sich mit einem Bild sagen lässt, immer mit einem Bild zu sagen und Dialog nur dann einzusetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Und auch dann später beim Tonfilm den Ton nicht nur nutzt, um Wörter zu transportieren, sondern auch wieder wieder versucht halt ein eigenes Kunstmittel draus zu machen und sich zu überlegen, wann kann ich wie Ton einsetzen, dass er das Medium bereichert, wenn er zum Beispiel sowas macht, wie jetzt, wie wir neulich hatten, bei Das Fenster zum Hof, das halt nur diegetischen Sound benutzt, so, wo er sich halt sagt, so, ja, wir haben hier diesen Mikrokosmos des Hinterhofs und dann soll auch wirklich jede Geräuschquelle aus diesem Hinterhof kommen, so, dann bereichert er ja dadurch auch wieder das Medium und das sind so Sachen, die dir als, oberflächlicher Betrachter nicht als besonders tiefsinnig rüberkommen, weil die Geschichte ist ja irgendwie nur, ja, eine Mordgeschichte. Mhm. Aber wenn du dich halt mal 2 Minuten länger mit dem Medium beschäftigst, dann siehst du halt, wie extrem geil und durchdacht diese Filme sind.
Ja.
Und je mehr ich mich damit halt beschäftige, desto mehr verstehe ich, dass ich da auch erst so an der Oberfläche kratze, weil er halt wirklich sich bei allem was gedacht hat.
Es ist ja aber auch nicht unbedingt ein Negativkriterium, wenn ich jetzt sage, dass ich mir so ein Hitchcock immer mal reinziehen kann, sondern im Gegenteil, vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen mit einer anderen Kunst vergleiche. Thomas Mann hat ja gesagt, wenn es dir keinen Spaß macht, ein Buch zu lesen, dann leg's weg. Ja, also es hat auch einfach keine Qualität, ein Kunstwerk hat keine Qualität, wenn es eben nicht unterhält.
Also, das sehe ich anders.
Nee, doch, es muss ja nicht.
Also ich lese jetzt gerade zum Beispiel dieses Unendlicher Spaß von David Foster Wallace und da muss ich mich schon ganz schön durchquälen, weil das ist schon.
Ja, aber was hast du denn davon?
Ja, weil das halt.
Ja, sagst du doch nachher nicht, dass dein Lieblingsbuch oder das ist ein gutes Buch.
Nee, das, ja doch, das kann ich durchaus sagen.
Du sagst dann aber, das ist eigentlich ein gutes Buch, aber schlecht geschrieben.
Nein. Das sage ich nicht, sondern es kann schon sein, dass man halt auch mit einem Kunstwerk ringen muss und es immer und immer wieder betrachten und erst am Ende nach langer intensiver Studie sieht man, dass es halt doch irgendwie sehr beeindruckend ist.
Ja, aber
ich hatte das zum Beispiel,
wenn
es dir
keine Freude hat, macht dich damit zu beschäftigen, dann hat es doch keinen Wert.
Na wieso? Das ist jetzt halt wieder so. Nelson Goodman, einer meiner Lieblingsphilosophen, nennt das, was du da gerade sagst, die Brickel-Tauch-Theorie. Man taucht in ein Kunstwerk ein und die Qualität bemisst sich daran dann, wie stark es prickelt. Aber dem widerspricht er halt nämlich, indem er sagt, Kunstwerke sind ein Mittel des Erkenntnisgewinns und bieten halt im Gegenüber von Wissenschaft den Vorteil, dass sie uns Aspekte der Welt erschließen können, für die wir keine Symbolsysteme, quasi keine Sprache haben. So, alles, was wir nicht irgendwie mit Zahlen und Buchstaben bemessen können, das können wir halt aber trotzdem künstlerisch darstellen und so halt Aspekte der Welt uns erschließen, ja, für die wir keine Symbole haben. Mhm. So, keine Digitalschemata, sagen wir es so. Und wenn wir die halt studieren, dann gewinnen wir dadurch Erkenntnis. Das ist für ihn, macht Kunst aus. Und das muss deswegen nicht unbedingt Spaß machen, sondern das kann halt zum Beispiel auch ein total hartes Drama sein oder ein total kompliziertes Mammutwerk, wie jetzt dieses Infinite Jest, was ich da lese, wo ich ja dann auch immer wieder Sachen entdecke, die mich faszinieren und dann kommen wieder Passagen, durch die ich mich durchquäle, aber ich finde schon, dass ich da was dran gewinne. Dadurch.
Ja gut, aber wenn es auch noch, wenn es jetzt leicht zu lesen wäre und dir dadurch mehr Freude bereiten würde, würdest du es ja deswegen nicht schlechter finden.
Nee. Aber es wäre nicht das Gleiche. So, das ist so, wir können es genauso sagen, ja, wenn Picasso gegenständlich gemalt hätte oder realistisch gemalt hätte, dann würdest du ihn ja jetzt auch nicht schlechter finden.
Nee, das ist kein Vergleich.
Doch.
Nein.
Doch. Weil der hat ja was damit gewollt. Das Buch soll eine Qual sein. Es geht ja die ganze Zeit um unglückliche Menschen. Es geht die ganze Zeit um Drogenmissbrauch, um Depression und so. Da sollst du dich nicht gut fühlen dabei. Und deswegen sind auch immer wieder Seiten über Seiten, wo es so umgeht, wie man perfekt Tennis spielt, weil es halt zugleich auch wieder so diese Absurdität aufzeigen soll. So. Und das gehört halt schon dazu, zu diesem Kunstwerk. Und so gehört es, und so, genauso wie du halt einen Film angucken kannst, wie hier Requiem for a Dream, und du fühlst dich beschissen danach. So, und dann kannst du natürlich auch sagen, ich will mich nicht schlecht fühlen in Filmen, aber der Film, der wollte das von dir. Der Zweck des Films ist dir halt ein Stück, eine Geschichte zu erzählen, die dich enorm frustriert, enorm fertig macht, und hat dadurch auch seine Berechtigung zu existieren.
Ja, ich glaube, da haben wir gerade aneinander vorbeigeredet, weil mir ging es nicht darum, dass ich dann irgendwie total happy bin, wenn ich den Film anschaue, sondern dass ich sage, das muss mir gefallen, den anzuschauen, meine ich damit nicht, es muss mich glücklich machen. Hm. Sondern das muss es mir kurzweilig erscheinen.
Ja, aber das geht halt nicht, jetzt zum Beispiel bei diesem Buch, was halt nicht ohne Grund irgendwie 1600 Seiten lang ist, in super kleiner Schrift, so, sondern
dann habe ich es wieder falsch ausgedrückt. Also es muss quasi eingängig sein. Verstehst du? Du musst dich auch damit beschäftigen wollen. Also wenn du jetzt sagst, den Film deprimiert dich, dann meine ich jetzt nicht, du willst dich damit beschäftigen, weil du gerne deprimiert sein möchtest, sondern das ich muss dich halt interessieren. Und du möchtest, was da dir gezeigt wird, bis zum Ende verfolgen.
Hm. Ich verstehe schon durchaus, was du meinst. Und im Großen und Ganzen stimme ich dir auch zu. Allerdings finde ich, manchmal muss man auch mit einem Film, einem Buch, einem Kunstwerk, wie gesagt, ringen, um es wirklich. Also man darf es sich nicht zu einfach machen. Man darf nicht hingehen und beim ersten Mal sehen und wie sagen, so, ja, verstehe ich nicht, interessiert mich, finde ich scheiße. Sondern wenn halt was bewusst kompliziert und auch bewusst unzugänglich gestaltet wurde, kann es dir auch einen Gewinn bringen, dich damit zu beschäftigen. Auch wenn dadurch Phasen durchleben musst, die du extrem langweilig oder extrem unangenehm empfindest.
Ja, also kompliziert oder was ist ja auch kein, also das meine ich ja auch damit nicht, sondern wenn es einfach uninteressant ist, dann musst du es auch nicht weiter verfolgen. Und das ist halt, wenn man halt einen Stoff halt so darlegen kann, dass es interessant ist oder umsetzen kann, dann ist es halt auch eine Form von Qualität. Wenn man natürlich nichts weiter da reinpackt, außer dass der Zuschauer dranbleibt oder dass er es halt irgendwie spannend findet oder was auch immer, dass er sich unterhalten fühlt eben, dann ist es natürlich schwach.
Erzähl uns doch mal, um jetzt in Medias Res zu gehen, weil wir reden hier schon wieder eine halbe Stunde um den heißen Brei herum.
Mach doch gar nichts.
Nee, ich finde es auch super spannend, aber du weißt ja, wann unsere Kinder aufstehen. Wir können ja noch eine Stunde so weiterreden und dann haben wir noch gar nicht unsere Wette gemacht. Ich glaube, wir reden heute noch lang genug und schweifen immer wieder ab. Das ist so mehr oder weniger das Konzept unseres heutigen Specials. Erzähl uns doch mal, welcher der 10 Filme. Denn das wird das Konzept sein. Paula geht von dem besten Film, dem sie uns jetzt verraten wird, was der beste Film war, zum schlechtesten Film. Das ist so, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, erst ganz am Ende erfahren werdet, wer die Wette gewonnen hat.
Ach so, nämlich, das hättest du mir vielleicht mal vorher sagen sollen.
Das habe ich dir schon mal gesagt. Du hast ja eben noch gesagt, du musst noch das Lied vom Tod einordnen.
Ja, schon. Aber ich habe jetzt eigentlich so 3 Gruppen gemacht.
Ja,
die besten, mittlere und nicht ganz so gute.
Fang doch mal mit den besten an und dann können wir ja auch, während wir reden, darüber nochmal spekulieren, wer unter den besten das Beste ist. Fang mal mit einem Film aus der Gruppe der besten an.
Nee, pass mal auf. Ich sage jetzt erstmal, ich nenne jetzt erstmal die Filme, die in der Gruppe Beste gelandet ja, mach ist, das. Ja? Also, das wären Moonrise Kingdom.
Sehr schöner Film.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Toller Film.
Gran Torino.
Ja, sehr, Punkt. Sehr, sehr. Ja, das sind die wirklich in der absoluten Absolut
Spitze, ja. Und also dann sind es schon mehr, sind 5 Gruppen dann jetzt.
Okay, und mit welchem Film möchtest du denn jetzt beginnen mal?
Pass auf, ich habe jetzt also die 3. Das ist schwierig, aber ich glaube, ich nehme Gran Torino.
Der hat dir am allerbesten gefallen.
Ich meine schon, okay. Ja.
Gran Torino stammt aus dem Jahr 2008. Regie führte Clint Eastwood. Das Budget lag bei $33 Millionen. Das ist lustig, das sind nämlich so diese nicht mehr Indie-Filme, aber auch nicht Blockbuster. Das ist so eine Art von Filmen, von denen irgendwie alle paar Jahre behauptet wird, die gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Aber sie werden trotzdem immer noch gemacht. In der Besetzung spielt Clint Eastwood sich selbst. Walt spielt er. Aber eigentlich auch ein bisschen sich selbst. Bee Wang spielt Tao und Ani Herr spielt Sue. Und das Genre ist ein Drama. Und während ich mir nun noch so ein kühles Getränk hole.
Und mir eins mitbringst.
Und dir eins mitbringst, erzähl du doch mal die Handlung in 5 Sätzen und versuch heute wirklich 5 Sätze zu machen.
Das ist jetzt keine Metapher.
Keine Metapher, denn wir haben 10 Filme vor uns. 5 Sätze, die Zeit läuft.
Okay. Der alte, mürrische und rassistische Mann verliert seine Ehefrau und wohnt neben einer asiatischen Familie. Zufälligerweise wird er mit dieser asiatischen Familie näher bekannt, freundet sich an und gibt am Ende alles dafür, dass diese Familie in Frieden leben kann. War nur 3 Sätze.
Ohne zu spoilern jetzt.
Nee, ich hab gespoilert. Hätte ich nicht spoilern dürfen.
Doch klar. Ich habe nur zuletzt gehört, er tut alles, was damit die Familie in Frieden leben kann.
Das war jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung.
Achso.
Vielen Dank.
Hier. Wie hat der Film dir denn gefallen?
Naja, wie gesagt, ist der Anwärter, wahrscheinlich ist es Platz 1 oder 2.
Also extrem 1 oder 2 gut.
Auf jeden Fall. Genau.
Und
von der Liste. Das ist jetzt deswegen nicht mein Lieblingsfilm.
Nee, ist schon,
schon klar.
Und was war so die einprägsamste Szene für dich aus dem Film?
Oh, boah, das ist eigentlich die. Also es sind schon ein paar. Die erste Szene, also die Beerdigung war das. Nein, eigentlich das war nicht die Beerdigung, sondern die Predigt vor der Beerdigung seiner Frau. Da sieht man so seinen Gesichtsausdruck und also man sieht, was Walt sieht und wie er dann darauf reagiert, nämlich so ein bisschen wie Marge auch, ne? Es missfällt ihm alles. Das fand ich gut. Dann diese gedoppelte Beichtstuhlszene.
Also einmal beichtet er halt dem Pfarrer, aber da sagt er halt nur irgendwie
irgendwie ein Kuss mit
ja, also irgendwas Unbedeutendes. Und dann sperrt er seine Nachbarn, den jungen Tao, den sperrt er dann im Keller ein, hinter so einer Gittertür, die wieder quasi in diese...
Sein Schützling ist das.
Genau, das ist sein Schützling und der will halt mit ihm diese Gang umbringen gehen. Und um das zu verhindern, sperrt er ihn im Keller ein und zwar hinter so einer Gittertür, die eben diese Trennwand vom Beichtstuhl quasi spiegelt und beichtet ihm dann seine wahre Sünde, nämlich wie er einen Jungen im Koreakrieg war es, glaube ich, getötet hat, obwohl der total hilflos war.
Ja.
Na, noch was?
Die letzte Szene. Also es ist nicht die letzte, sondern seine letzte.
Wie er zur Gang geht und dann sich erschießen lässt.
Ja, wobei, ja doch, das ist schon auch überraschend. Im Nachhinein eigentlich nicht mehr, jetzt habe ich schon viel drüber nachgedacht, aber während der Filmschau war schon klar.
Und gab es auch ein einprägsames Zitat in dem Film? Also jetzt wörtliches, aber wegen mir auch bildliches Zitat, das dir im Kopf geblieben ist?
Ja, aber das hattest du mir halt erzählt.
Ja, okay.
Dass er sich selbst zitiert.
Nee, ja.
Irgendwie.
Ja,
ja. Oder seine Filme. Also Clint Eastwood, seine Filme.
Ja, das stimmt. Und gab es noch was dir gar nicht gefiel an dem Film?
Ja, nee, es war vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr Wink mit dem Zaunpfahl oder Holzhammer, aber beim ersten, also könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich das zweite Mal, wenn ich den Film das zweite Mal anschaue, dass mich das dann stören würde, aber jetzt nicht, ne?
Ja, genau, so ging es mir beim zweiten Mal gucken. Also insgesamt fand ich ihn auch immer noch sehr, sehr gut, aber manchmal fand ich auch so, ja, es ist deine eigene Familie wirklich so ein Riesenarschloch, so dass so bei der zum Beispiel bei der Testamentsverkündung, wo diese Enkelin überhaupt keinen Grund hatte, noch darauf zu hoffen, dass ihr der Gran Torino vermacht wird, weil er sie ja davor schon quasi zur Sau gemacht hatte, als sie ihn das erste Mal gefragt hatte.
Nee, aber sie dachte ja, dass er ja sonst keine Verwandten hat und Freunde sowieso.
Ja, aber das, also sie wurde da halt auch nochmal, also in jeder Szene, wo sie auftritt, wurde sie halt so extrem unsympathisch dargestellt. Das
ich fand sie eher normal für einen Teenager.
Ja, das war mir im Kontrast zu den Nachbarn doch zu dick aufgetragen, sowas halt. So, da gab es schon so ein paar Sachen. Ich mag an dem Film sehr, dass er eben dieses Lebenswerk von Clint Eastwood kommentiert. Zum Beispiel, das hattest du besonders hervorgehoben, dass er ja da einmal einen Typen aus der Gang verprügelt.
Und das mit der halt Faust so, zusammenschlägt.
Genau, und das ist halt so ein, das war der alte Clint Eastwood. So war er drauf, sowohl in seinen Western als auch in den Dirty Harry-Filmen, so war der immer unterwegs. Und dann sehen wir genau in der nächsten Szene, wie er irgendwie den Schlüssel unter der Matte hochholt oder irgend sowas macht.
Also er fährt nach Hause
jedenfalls. Genau, fährt nach Hause und ist an seiner Haustür, muss sich bücken und kommt halt kaum mehr hoch. Und das ist halt so wirklich so diese Entzauberung des Mythos. Du hast erst diesen harten Mann und dann siehst du im nächsten Mal, oh Mann. Der alte Sack ist total gebrechlich und kriegt's nicht mehr hin. Und das ist halt auch so ein schönes Augenzwinkern. Aber es gibt halt auch andere Szenen, eben auch seine finale Szene, weil dieses Selbstjustiz-Ding war halt immer eine ganz große Nummer in Clint Eastwood-Filmen. Er war immer der Typ, der das System, was schlecht ist, wieder gerade rückt, indem er es selbst in die Hand nimmt. So, bei Dirty Harry bringt er den Mörder um und zweifelhaft und in den Handvoll-Dollar-Filmen, da legt er sich irgendwie mit allen Gangstern an. Er ist derjenige, der halt irgendwie das Gesetz selbst in die Hand nimmt, so. Und dass er dann halt eben und auch so in den Filmen später, wo er Regie geführt hat, Unforgiven nehmen wir da mal ein bisschen raus, weil der hat so eine ziemlich ähnliche Rolle in seiner Filmografie, aber sonst kommt dieses Motiv auch immer wieder vor, dass er halt quasi der Staat versagt und dann muss es irgendwie ein rechtschaffender Held selbst in die Hand nehmen. Und dass er da in diesem Film dann eben gerade den Showdown darauf anlegt, dass er mal nicht Selbstjustiz übt, sondern nur so tut und dadurch die Verbrecher dem Gesetz überantwortet, finde ich halt auch einen ziemlich coolen Kommentar.
Ja, wobei
auf seinem Lebenswerk.
Das ist vielleicht selbst gar nicht so gemeint gewesen, aber verübt Selbstjustiz an sich selbst.
Natürlich, natürlich. Aber das ist ja auch wiederum dieses Bereuen und also seine eigenen Sünden bereuen. Quasi wird der Film Clint Eastwood, der ja auch ein knallharter Mörder in all seinen Actionfilmen immer war. Also zwar immer für das Gute so, aber er hat halt lauter Leute umgebracht. Der steht hier in seinem Alterswerk und beichtet seine Sünden und lässt sich am Ende das dafür selbst richten. Das ist so, finde ich, dieser ganz starke Metatext in diesem Film, der mir sehr, sehr gut gefällt.
Ich finde das total intelligent.
Das ist super.
Also auch innerhalb des Films, also diese Lösung ist halt einfach total gut.
Ja, das ist wirklich, wirklich ein starker Film. Und jetzt das popkulturelle Zitat, was da halt auch drin steckt, ist sehr stark dieses Get off my lawn. Ach, dieses runter von meinem Rasen am Deutsches. Aus irgendeinem Grund hat sich das im Internet festgesetzt. Also ich glaube einfach dieser Crumpy Old Man, von dem gibt es im Internet ein großes Herz. Würdest du denn jetzt abschließend sagen, dass es zu Recht ein Film ist, von dem ich sage, dass über ihn alle reden?
Also.
Oder dass er zu Recht auf dieser Liste steht, sagen wir es so.
Das ist eine gute Frage. Also er steht, er steht zu Recht auf der Liste von Filmen, die man, glaube ich, mal gesehen haben sollte. Und zu Recht auf der Liste von Filmen, die wirklich gut sind. Und
aber war es so ein Film, wie du ihn dir erhofft hast, als du sagtest?
Nee. Wenn ich habe ihn jetzt gesehen und im Nachhinein auf meine Liste gehört er, glaube ich, nicht.
Mhm. Okay. Dann, was ist denn der Film Nummer 2 auf?
Da hatte ich jetzt Moonrise Kingdom und Spiel mir das Lied vom Tod übrig. Da kommt auf Platz 2 dann Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom. Mhm. Das Erscheinungsjahr ist 2012. Regie führte Wes Anderson. Das Budget lag bei 16 Millionen Dollar. Also so oberer Indie-Filmbereich, sag ich mal. Und die Besetzung, ich habe immer nur 3 Leute jetzt bei allen Besetzungen rausgesucht. Wie typisch für einen Wes Anderson-Film ist der Film Star besetzt bis in die kleinste Rolle, aber die Hauptrollen spielen Jared Gilman, Sam, Kara Hayward spielt Lucy und dann habe ich noch hinzugenommen, Bruce Willis spielt Captain Sharp. Und das Genre ist irgendwo zwischen Komödie, Coming of Age und Liebesfilm. Mhm. Ich dachte mal, ich fasse jetzt mal die Handlung in 5 Sätzen zusammen. Der Pfadfinder-Junge Sam ist ziemlich unglücklich bei seinen Pfadfinder-Genossen, weil er eher so der nerdige Außenseiter ist. Und beschließt zusammen mit Susie durchzubrennen. Und zwar ist er in einem Pfadfinder-Sommer. Nee, Susie. In einem Pfadfinder-Sommercamp auf so einer Insel, auf der Susie wohnt. Und sie hauen ab, um quasi in der Wildnis ihre Liebe auszuleben. Sie haben sich im Feuer kennengelernt. Und der Film handelt dann davon, wie die Suche der Erwachsenen und anderen Pfadfinder abläuft, die Sam und Susie wiederzufinden, in die Zivilisation zurückzubringen. Genau,
die sind ja beide anders. Ne? Beides irgendwie auch Problemkinder für ihre Eltern. Genau,
Außenseiter. So. Mhm. Ne? Und am Ende sind sie dann auch wieder zurück. Dann geht es darum, ob Sam und Susie zusammenbleiben können. Und da speziell hier der Polizeichef Bruce Willis, wie heißt er?
Captain Sharp,
herausfindet, dass Sams Eltern ziemlich Arschlöcher sind, geht es halt auch darum, irgendwie.
Das sind so Pflegeeltern, ne?
Genau, weil irgendwie, ja. Ob und wie er Sam ein neues Zuhause geben kann. Darin kulminiert der Film. Ja, wie hat der Film dir denn gefallen?
Naja, Platz 2, wo ich halt überlegt habe, vielleicht Platz 1 ist.
Sag mal so, warum hat der Film dir gut gefallen? Das mache ich jetzt mal.
Weil der so schön fotografiert war. Also ja, das ist, glaube ich, so das größte Qualitätsmerkmal eigentlich. Dann, weil die Charaktere alle irgendwie so liebevoll gezeichnet waren. Das ist irgendwie so ganz schön eine Phrase, aber ich weiß nicht, das sind halt, ich fand die Geschichte halt auch irgendwie total niedlich und die Leute sind halt, also die Charaktere sind halt irgendwie tiefsinnig. Man lernt sie halt wirklich kennen. So.
Ich glaube nicht mal, dass sie besonders tiefsinnig sind, aber wir lernen sie halt immer anhand von so kleinen Eigenheiten kennen, die sie sehr ikonisch machen und dadurch total liebenswert sofort.
Ja, aber auch
und es hat geht halt auch, bis in jedes hat, Detail.
Ja, halt. Und halt auch ein bisschen jede Rolle. Also du denkst an Edward Norton als wie nennt man die Fähnleinsführer, oder auch diese
allein, Antagonisten so sagt,
bei
so
den Pfadfindern, die kennst du halt dann auch irgendwie.
Absolut. Allein Edward Norton irgendwie an einer Stelle sagt so, ich bin Lehrer und Pfadfinder. Nein, lassen Sie mich das korrigieren. Ich bin Pfadfinder und Lehrer. So, also so ein Satz braucht Wes Anderson, um diesen Charakter vollkommen klar zu machen. Mhm. Das ist wirklich echt, echt toll.
Ja.
Was war die einprägsamste Szene?
Wie Sam für Susie diesen Ohrring gebastelt hat. Aus einem Angelhaken und einem Käfer. Ja, aber sie ist einfach total glücklich damit. Oder ja, auch die erste Szene, das ist ja nicht nur eine eigentlich, aber wie sie sich so diese Briefe schreiben und immer drauf warten, dass der andere zurückschreibt.
Und gab es ein einprägsames Zitat, filmisches oder wörtliches Zitat?
Weiß ich nicht mehr.
Ja, ich habe auch
nichts mehr.
Eigentlich
habe ich auch nichts. Falls ich überhaupt eins gesehen habe, habe ich es nicht mehr im Kopf.
Und gab es auch irgendwas, was dir gar nicht gefiel an dem Film?
Nee. Das würde ich also rundum gelungen bezeichnen.
No, nicht. Ich mag den Film auch sehr gern. Ich mag halt diese Filmsprache von Wes Anderson unglaublich gerne. In erster Linie, weil sie so sehr anders ist als alles, was wir sonst im zeitgenössischen Kino. Ich hatte mal irgendwann, ich glaube in The Canon meinten sie mal, Quentin Tarantino wäre der letzte, oder also nicht der, sondern der jüngste Regisseur, der so einen distinkten Stil hat, dass man ihn sofort erkennt. Und ich sage nein, ich bin ein riesen Tarantino-Fan, aber nach Tarantino, ein bisschen jünger, ist halt noch Wes Anderson. Und du brauchst nur 2-3 Bilder von Wes Anderson zu sehen und weißt sofort, du bist in einem Wes Anderson-Film.
Die haben doch diesen tragbaren LP-Player. Was hören die sich da immer an?
Weiß ich nicht mehr. Das ist auch
irgendwie. Das war was ganz
Cooles. Es gibt so eine Oper mit Erklärung immer, wo immer so jemand sagt, so jetzt hören Sie das und das und dann denkst du, hören Sie nicht noch was anderes?
Ich weiß nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her,
dass wir den gesehen haben. Ja, genau. Das hat sich ein bisschen hingezogen, diese Wetter. Aber ein Grund, den Film auch nochmal zu sehen.
Ja, absolut.
Gerne.
Möglich.
Und ich mag diese. Diese Art und Weise, wie Wes Anderson seine Bilder aufbaut.
Ja, total. Das weiß ich noch in dem, es war noch ziemlich am Anfang, wie die Kamera durch dieses Haus durchfliegt.
Ja. Der ist sehr, sehr streng in der Art und Weise seiner Kameraführung. Es gibt so, es gibt eine schöne Every Frame Painting Folge zu Buster Keaton, wo er ihm halt zeigt, wie ähnlich Buster Keaton und Wes Anderson sind. Und zwar, das Besondere an Wes Anderson ist, er versucht nicht, dir die Illusion zu geben, hier eine Welt zu haben, eine dreidimensionale Welt, die er nur auf einem zweidimensionalen Schirm band, so quasi, und da halt irgendwie irgendwie die Tiefe des Raumes oder so, sondern seine Welt ist wirklich der Frame, dieses viereckige, und das heißt, es gibt für ihn, und das ist eben die Gemeinsamkeit für Buster Keaton, es gibt für ihn immer, alle Bewegungen sind von oben nach unten oder von rechts nach links, so. Oder halt auch auf die Kamera zu, das ist dann halt eben der Unterschied größer, kleiner, so. Wobei ich finde, den macht er ziemlich selten. Das meiste ist tatsächlich links, rechts, oben, unten. Und das sieht man eben an diesen Kamerafahrten. Er hat sehr viel diesen Lateral Tracking Shot, den man auch eher selten im Film sieht. Also einfach eine Kamera, die sich parallel zur Szenerie bewegt und dann, was er ja auch in diesem Grand Budapest Hotel nochmal größer macht, das ist sehr viel so, wie so Scherenschnitt-Theater wirkt, einfach indem er so mehrere Ebenen hintereinander macht, auch so mit realen Schauspielern.
Zwei Dimensionen dreidimensionale Objekte im dreidimensionalen Raum.
Genau, aber halt, die sich dann wie so auf so Bahnen bewegen. Mhm. Und das macht er da auch total oft, dass du halt irgendwie vorne einen Charakter hast, den du verfolgst und hinten läuft irgendwas anderes ab, mhm. was du auch beobachten kannst, aber immer wie auf so Bahnen. Und das ist eine super geile mhm. und total.
Das ist kein Theater, das ist so ein Papiertheater. Hast du das ja. auch gehabt als Kind?
Ja.
Wo
ja.
du so Sachen aufschneiden musstest und dann ja. auf so Hölzchen oder halt auch nochmal so Pappe draufkleben zum Reinschieben?
Ja, ich weiß, was du mhm. meinst. Ich weiß nicht, ob ich sowas hatte, aber totally. Und das macht wirklich das Besondere an diesen Filmen aus. Und ich glaube sogar in. Ich glaube, dass das schon so sein Meisterwerk. Vielleicht könnte man so hält er sich mit Grand Budapest Hotel die Waage. Aber das ist auf jeden Fall so dieser Wes Anderson Stil in Reinform findet sich hier in Dings und das macht schon den Film besonders. Platz 3.
Mhm. Werde dann spiel mir das Lied vom Tod.
Ja.
Der hat es nur auf Platz 3 geschafft, weil er echt langatmig ist an manchen Teilen. Aber langweilig nicht. Ne? Das fand ich schon gut.
Das Erscheinungsjahr ist 1968. Regie Sergio Leone. Budget 5 Millionen Dollar. War jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel. Das würde ich auch so, heutzutage wäre das eben so ein 30 Millionen Dollar Film. So kein Indie-Film mhm. mehr, aber auch kein Blockbuster. Besetzung: Charles Bronson spielt Harmonica, Claudia Cardinale spielt Jill und Henry Fonda spielt Frank. Und das Genre ist der Italo-Western. Was hat dir denn besonders gut an dem Film gefallen?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich war so begeistert, den Film endlich zu sehen. Soll ich das gar nicht sagen? Weil ich habe vor dem so ein bisschen Angst gehabt.
Oh.
Weil ich schon ganz, ganz, ganz lange vorhatte, den zu sehen. Weil das halt irgendwie so ein großes Ding ist. Und ich hatte halt irgendwie, ich weiß nicht, vor was genau ich Angst hatte, dass er mir nicht gefällt.
Vor
oder
der Schwere,
dass ich ihn
oder?
Nicht verstehe oder, also, oder vor der Schwere, ja.
Es gibt so sein. Viele Filme, die ich auch von mir herschiebe, weil ich immer denke, so, ja, musst du mal sehen, aber
Es war auch jetzt im Zuge der Wette, glaube ich, einer der letzten, die wir geguckt haben.
Mhm. Ja, du hattest immer entschieden, welchen Film wir gucken. Und da war tatsächlich so, dass du da nicht so viel Interesse dran hattest.
Ja, was war denn da so? Schwierig.
Ne,
ist schon auch einfach die Bildsprache.
Mhm. Du hattest direkt nach dem Film auch halt Jill, fandst du total klasse.
Die Frau?
Ja.
Ach so, eine starke Frau.
Ja,
ja gut, aber das ist, glaube ich, also, jetzt nicht das, was den Film so groß macht.
Ja, das kann schon sein.
Also
hast es direkt und der Film war zu Ende und du meintest so, du fandst faszinierend, wie dominant sie in dem Film war oder so. Was waren deine Worte?
Der ganze Film behandelt ja so dieses Thema Rache. Und es ist so unheimlich lang gezogen und baut sich immer stärker auf. Und am Ende wird ja erst aufgelöst, worin, oder dass sie eigentlich existiert. Es ist die ganze Zeit immer nur so ein Gefühl. Ja, du weißt nicht, warum dieser Harmonika heißt er da, ne?
Genau. Also im Deutschen Mundharmonika.
Was der eigentlich will, was der da soll, ob der jetzt wirklich nur für die gerechte Sache steht.
Das ist ein sehr ambivalenter Charakter.
Ja, und dann ist es halt einfach, kulminiert es dieses Gefühl halt dann in dieser sehr starken Szene. Das ist ja fast eine Folterszene, in der halt Frank irgendwie, ja, das muss ich das jetzt erzählen, kennt wahrscheinlich jeder die Szene, ne?
Aber ich weiß gerade nicht, welche du meinst.
Erzähl. In der die Szene, in der Frank den Vater von Harmonika umbringt.
Genau. Ja, das ist ja vor allen Dingen in den Showdown, in das Duell reingeschnitten.
Ja, genau, das meine ich ja damit. Es wird so die ganze Zeit aufgebaut, dass du halt irgendwie dieses unbestimmte Gefühl hast oder halt auch ich weiß gar nicht, ob man wirklich wissen will, woran es eigentlich liegt oder ob es einem so unterschwellig.
Ich weiß, dass mich damals, als ich den Film, und ich habe den als Junge das erste Mal gesehen, und das hat mich total geflasht, diese Auflösung, warum er auch immer das Lied spielt, dass er eben gezwungen wurde, dieses Lied zu spielen, bis er nicht mehr kann und dann sein Vater erhängt wurde. Das war so, also das hat diesen Film, der hat halt für mich tatsächlich so einen Mythos-Status. Ich habe den jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen, aber auch 10 Jahre nicht mehr, sondern so, ich habe den, da war ich viel zu jung, vielleicht 10 oder so, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Im Gegensatz aber zum Beispiel zum Vom Winde verweht hat er mich nicht fertig gemacht, sondern total fasziniert. Und ich fand, ich war irgendwie eh total, weil ich auch in so einem Western-affinen, mein Vater war Western-Fan, irgendwie der Vater meines besten Freundes, wo ich sehr viel filmische Sozialisation bekommen habe, war großer Western-Fan und dieser Western, der hat mich total geprägt und dann, wie gesagt, ich habe den immer wieder gesehen und ich finde ihn sehr, sehr stark und auch gerade dieses langsame Erzählen macht für mich den Reiz insgesamt an Western und an diesem ganz besonders aus. Dass sich die Zeit nimmt, allein so Bilder sprechen zu lassen. Du siehst halt Bilder und diese Szenerie jetzt verrät dir so viel. Das finde ich total.
Ja, das spannend. Vor allem bei den Nahaufnahmen der Gesichter. Das ist, die bestimmen ja eigentlich diesen Film, dass du irgendwie so ganz lange immer so ein Gesicht siehst, was sich auch immer nur so unmerklich verändert. Also es ist ja nicht so ein, also die Gesichtsausdrücke sind ja leicht verstehbar, aber dennoch subtil. Ja. Also zum Beispiel, wenn halt Claudia Cardinale da anreist zu ihrer Hochzeit, wie sie denkt, und dann siehst du halt so 5 Minuten lang ihr Gesicht, wie sie da so auf dem Kutschbock sitzt und oder wo erfährt sie das denn? Naja, egal. Also diese
kommen Gesichter da erst an der Farm an und dann erfährt sie, dass ihr Mann tot
ist. Stimmt, genau. Also sie sprechen halt so. Ja, genau.
Gab es denn auch eine Szene, die dir, habe ich das schon gefragt, eine Szene, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Nee,
gell? Hast du nicht gefragt, aber da gibt es natürlich viele.
Zum Beispiel?
Oh Gott, das ist eigentlich der ganze Film irgendwie. Wie Jill ankommt und ihre neue Familie tot vorfindet. Wie sie also nacheinander auf diese 3 Kerle trifft, die ihr Schicksal irgendwie bestimmen werden. Das sind ja 4 mit dem toten Ehemann.
Ja, aber der ist ja quasi nur eine Vorstory, den kriegen wir ja nicht richtig erzählt. Sonst haben wir Frank, Harmonica und wie heißt der dritte?
Wie heißt der?
Habe ich jetzt gar nicht mehr mit aufgeführt. Obwohl der eigentlich der coolste ist.
Der ist ja nachher so ihr Kumpel.
Ja. Aber wobei es auch immer so eine, es hat immer so was leicht Bedrohliches, wenn er da ist. Und es wird immer nur dann so aufgelöst, dass es doch nicht bedrohlich ist.
Ja, weil sie ihn immer an seine Mutter erinnert.
Genau, das ist quasi so, der ist auch immer das Foreshadowing, dass er ihr nichts tun wird. Und gab es ein Zitat, was dich dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Nee, es ist ja eher andersrum, dass andere Filme diesen Film zitieren.
Ja, das meine ich, eine Szene, also ein Spruch oder ein Bild oder in dem Fall, was ich halte, ist natürlich die Musik, die besonders eingängig ist. Die, wie ich finde, oder gab es da noch irgendwas?
Also diese eine Szene, diese Rückblende, natürlich.
Das Duell ist auch Klassik, oder?
Das am Ende?
Das hat er nicht erfunden, aber das ist schon so, ja. Der Western-Trope, der halt auch ganz groß ist.
Naja, was den Film halt auch noch so stark macht, ist, dass da so viel dahinter steckt. Also, dass da nebenbei noch so viel erzählt wird, ne?
Cheyenne ist der dritte Mann, Entschuldigung.
Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen, warum ich den Film so gut finde.
Stichwort einprägsame Szene finde ich halt, dass die eine Szene, wo wir ja auch schon während des Films drüber diskutiert haben, die fast Vergewaltigung von Jill durch Harmonica. Und weil die so sehr herausfällt. Insgesamt ist Harmonica halt der Gute und Frank der Böse, was sich allein schon in der Filmsprache dadurch zeigt, dass Harmonica immer weiß oder zumindest helle Kleidung trägt und Frank immer schwarz. Und das ist so ältester Schwarz-Weiß-Film, Western Code, der Schwarze und der weiße Cowboy. So, der Schwarze ist der Böse, der Weiße ist der Gute. Und das kriegst du dadurch schon gezeigt. Und dann gibt es halt diese Szene, wo sie haben sich vorher schon einmal in diesem Truckstore da getroffen. Aber sie sind erstmal alleine auf der Farm und du hast da so eine Szene, wo halt irgendwie der Harmonika ihr Kleid zerreißt. Und du halt denkst so, wow, jetzt vergewaltigt er sie. Und dann macht das aber doch nicht, sondern sagt ihr nur, sie soll Wasser holen. Das ist halt auch so eine, wie ich ja dann auch recherchiert habe, eine im Internet wild diskutierte Szene, was sie für eine Bedeutung haben konnte. Sehr, sehr spannend. Also einmal zum Beispiel gab es ja, dass er ihr halt ja die Spitze vom Kleid reißt, so quasi als Symbol dafür, dass sie jetzt nicht mehr Teil der Zivilisation, sondern Teil des Westens ist. Wo du eingewendet hast, ganz zu Recht, dass sie halt dann in der nächsten Szene wieder ein Spitzenkleid trägt, was halt irgendwie da ein bisschen widersprüchlich für wäre. Eine andere Interpretation wäre, dass er halt im Grunde ihn und Frank, auch wenn er der Gute und Frank der Böse ist, nicht so viel unterscheidet. Dass das, weil Frank, er vergewaltigt sie nicht, aber er nötigt sie ja quasi so zum Sex.
Ja, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen.
Okay, sehr gut. Und das, der ganze Film ist ja so auch erzählt, ja so dieser Abschied vom Western-Geschichte, was ja eben als großes Symbol die Eisenbahn, die eben den wilden Westen zivilisiert. Und dass eben dieses, genau wie Frank, ist eben Harmonika auch ein Relikt dieser alten Zeit. Und diese Szene dient halt dazu, uns das zu zeigen, dass auch wenn er über den Gesamtverlauf des Films unser Held ist, dass er halt diese Szene uns zeigt, dass er genauso eben ein maskulines Arschloch ist, quasi. Und dann gab es noch so eine letzte schlüssige Interpretation, die ich gelesen habe. Die war, dass das Ganze nur eine Ablenkung war, eben, dass er ihr Kleid zerreißt und als sie dann Wasser holt, dann läuft er irgendwie so grinsend hinter ihr her, damit dann die Schergen von Frank, die ihn in der nächsten Szene erschießen wollen, denken, er hätte da gerade halt einen weggesteckt und wäre jetzt quasi gerade nicht aufmerksam. Und jetzt könnten sie ihn schnell erwischen und er sie dann eben selbst abschießen kann dadurch.
Ja, und das finde ich auch am plausibelsten. Es ist zwar so ein bisschen merkwürdig, dass er sie erst so festhält und quasi ihr Outfit darauf vorbereitet, so. Aber andererseits passt es halt auch zu seinem Charakter, dass er sie nicht in seinen Plan einweiht und halt nicht schwätzt, sondern
andererseits
handelt.
Andererseits passt es aber auch nicht dazu, weil er sonst nie ein Problem hat, Franks Schergen umzubringen, auch ohne solche Ablenkungsmanöver.
Naja, vielleicht war das halt also so immer schwierig wegen des Ortes, weißt du, weil die halt eingekesselt waren.
Ja.
Ich habe es auch nicht kapiert. Also ich
finde das alles irgendwie sehr plausibel. Das könnte mir vorstellen, dass auch so ein. Ja, ich meine, es ist ja bewusst ambivalent gehalten und das, also ja.
Ja, das ist ja auch insofern. Also diese Idee, dass er ihr diesen Spitzenbesatz entfernt, um also so als Initiationsritus für das Leben im Wilden Westen, das findet sich ja dann wieder in der letzten Szene, als sie dann irgendwie diese Eisenbahnbauer oder Dorfbauer halt bewirtet und da hat sie halt einfach quasi nichts mehr drunter an. Ja, also das ist dann halt die Frau, die halt einfach in dieses praktische Leben gehört, so. Ja, aber nochmal zu diesen zu diesen Vergewaltigungsszenen an sich, das sind ja, wie ich schon sagte, drei Männer, die ihr Schicksal in unterschiedlicher Weise bestimmen, aber also stark bestimmen, aber unterschiedliche Rollen einnehmen. Und mit diesen drei Männern hat sie auch drei, jeweils eine Szene, bei der eine Vergewaltigung eine Rolle spielt. Ja, als Cheyenne auftaucht, kommt er halt auch rein in die Hütte und sie ahnt es schon, spricht dann auch aus, du wirst jetzt gleich deine Männer auf mich loslassen, was soll's? Mhm. Danach gehe ich baden und dann tue ich so, als wäre nichts gewesen, das kann ich schon ertragen, so, ja? Mhm. Und also da ist sie quasi drauf vorbereitet und es passiert aber nicht, was sie voraussagt, weil sie so guten Kaffee kocht. Wie Cheyennes Mutter. Ja,
weil Cheyenne halt auch nicht das Arschloch ist, als dass er oberflächlich auftritt.
Ja, aber es ist ja schon realistisch, dass...
Ja, natürlich, also, natürlich. Aber er wird ja den ganzen Film so inszeniert auch, dass er halt quasi das Image des Gangsters hat, aber er ist kein Frank, sondern er ist immer so das Schlitzohr. Mhm. Er hat schon so das Herz am rechten Fleck einfach.
Ja, aber er geht ja schon hin, um sie zu bedrohen, weil er ja Gold will.
Ja.
So. So, dann kommt eben der zweite Mann, der sie bestimmt und dann halt nachher retten soll. Gibt es dann eben auch so die Szene, wo sie denkt, okay, jetzt passiert es mir doch so, ja. Und es passiert dann wieder nicht. Mhm. Warum auch immer. Und dann kommt halt in der nächsten Szene Frank, nicht in der nächsten Szene, sondern dann hat sie das Gleiche dann halt mit Frank.
Der psychischen Druck aus, er erpresst sie.
Naja, passiert ja genau das, was sie bei Cheyenne vorausgesagt hat. Sie lässt es quasi über sich ergehen und geht sie heiß baden und dann kommt sie schon damit klar, so, ja. Und das, also es ist zwar keine körperliche Gewalt zu sehen, sondern sie macht ja da so auf einer oberflächlichen Art und Weise halt mit beim Sex. Aber das thematisiert Frank selbst. Das macht sie halt nur, damit er sie nicht umbringt.
Ja, ja, das ist eigentlich
so. Und außerdem haben wir inzwischen erfahren, dass sie halt eine Hure ist. Mhm. Und was ist jetzt auch ein blödes Vorurteil wahrscheinlich, aber sie ist halt auch irgendwie dran gewöhnt, mitzumachen, auch wenn sie keinen Bock hat.
Nee, und wenn ein Vorteil ist halt.
Ja.
Die Realität. Ne?
Ja. Genau, also ich finde es halt schon interessant, halt, wie gesagt, das sind halt drei Männer, die unterschiedliche Rollen spielen und wo halt dieses Thema dann halt auch irgendwie dargestellt wird, aber halt dann eben auch in drei vollkommen unterschiedlichen Weisen. So.
Krass guter Film.
Und sie behauptet sich dann halt auch, also auch wenn sie sich halt, also was Frank mit ihr macht, ist eine Vergewaltigung, ja.
Ja, ja.
Aber trotzdem steht sie da halt irgendwie drüber, weil sie genau das macht, was sie gesagt hat. Sie geht danach halt baden und sie hat es dann halt
und zwar
auch gemacht.
Sie sehen es ja auch auf dem Screen, wie sie dann in der
Bade. Ja, genau. Und sie hat es halt mit vollem Bewusstsein hat sie halt mitgemacht, um ihre Pläne durchzusetzen dann halt auch.
Ja. Ja. Dann haben wir die super guten Filme abgeschlossen. Was ist die nächste Gruppe?
Die nächste Gruppe ist Filme, die eigentlich total geil sind, aber trotzdem blöd.
Und da haben wir?
da weiß ich jetzt auch schon die genaue Reihenfolge. Also der Nummer 4 ist Demolition Man.
Demolition Man. Sag mal die anderen auch noch. Nummer 5?
Also Demolition Man weiß ich ist Nummer 4, aber er führt also die Gruppe an, aber innerhalb dieser Gruppe habe ich nicht die komplette Reihenfolge. Was also auch noch gut war, war natürlich Zodiac. Mhm. Der ist vielleicht sogar noch in der ersten, weiß ich nicht. Mhm. So eine schwimmende Grenze, ja. Also Demolition Man, Zodiac, Goodfellas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Oh, wie Demolition Man? Aber Lastik ja nicht. Okay. Nun ja, gut. Und jetzt Platz 4 war Demolition Man.
Ja.
Mhm.
Wo hab ich glaube, das kann man sogar dann in... Oh, ich habe Der dritte Mann vergessen. Der dritte Mann gehört noch in die erste Gruppe.
Achso, ich habe eben noch, ich habe auch noch was vergessen, nämlich zu Once Upon a Time gibt es eine Folge von der Second Unit, wo die den Film nochmal in allen schmutzigen Details, besonders in den schmutzigen Details besprochen haben, die wir euch sehr ans Herz legen wollen. Was hatten wir noch? Wir hatten Moonrise Kingdom, da gibt es auch eine Folge von der Second Unit, die wir uns euch ans Herz legen wollen. Und was war der erste Film? Print Dream, da gibt es keine Folge. Jetzt sind wir bei Demolition Man.
Nee, bei Der dritte Mann.
Der kommt noch davor.
Ja.
Der dritte Mann stammt aus dem Jahr 1949, Regie führte Carol Reed. Das Budget ist unbekannt. Und die Besetzung der Hauptrollen besteht aus Joseph Cotten, der spielt Holly, Elida Wally oder Elida, weiß nicht, spielt Anna Schmidt und Orson Welles spielt Harry. Und das Genre ist ein Thriller oder auch ein Film Noir. Und da gibt's, sage ich jetzt gleich, eine Folge der Wiederaufführung, die wir euch natürlich sehr ans Herz legen. Dann sag mir mal, was hat dir an dem Film gefallen?
Ich weiß es nicht mehr.
Das ist glaub ich, der erste Film, den
ich gesehen habe. So ein Film war, geht halt immer. Ja. Das ist wirklich tatsächlich einfach zu lange her, aber der ist halt deswegen wichtig, weil er halt auch zu dieser Kategorie gehört, dass sich den Titel kennt auch jeder. Aber ich habe halt den Film noch nicht gesehen gehabt. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. War mir gar nicht so sicher.
Aber jetzt haben wir gar nicht bei den letzten beiden Filmen nicht mehr. War denn der Wes Anderson-Film?
Der gehört auch nicht auf die Liste tatsächlich.
Das Lied vom Tod?
Natürlich.
Das gehört auf die Liste.
Klar. Okay. Das habe ich ja gesagt, habe ich schon lange vorgehabt, den zu sehen. Und Der dritte Mann gehört eben auch auf meine Liste. So.
Also dir geht es schon eher dann um die absoluten Klassiker. So.
Nein, weil der Demolition Man auch, also der gehört auch dazu.
Okay, dann gab, also du wirst nicht mehr, die Schatten, die müssen
ja
doch
im
Gedächtnis geblieben sein, nicht? Und gab es denn ein Zitat, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also die Schatten in dieser Kanalszene.
Ja, so die filmisches Zitat jetzt. Ja, es gibt ja auch dieses berühmte, das war so einer der Gründe, warum ich es auch so, das berühmte wörtliche Zitat. In den 30 Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blutvergießen, aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Super Zitat aus dem Film.
Ich möchte noch ganz kurz was zu das Lied vom Tod sagen.
Oh ja?
Du fragtest mich nach einer Szene, die mich besonders beeindruckt hat.
Ja.
Ja, ich habe da noch eine, nämlich die vom Anfang, mit der Fliege.
Mit der weißt Pistole.
Du noch? Einer der wartenden Gangster, der hat irgendwie, fängt eine Fliege in der Pistole und, also vorher krabbelt die irgendwie auf seinem Gesicht rum und da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie die das eigentlich umgesetzt haben, ob das Zufall war oder nicht. Und weil das auch so metaphorisch ist. Ja, genau, der dritte Mann.
Gab es beim dritten Mann auch eine Szene, die dir, oder irgendwas, was dir gar nicht gefiel?
Das tut mir wirklich leid, aber also natürlich kann ich mich an den Film erinnern, an den Plot, aber...
Das ist jetzt halt wirklich 3 Monate her oder so. Deswegen
gesagt, kann ich echt nichts zu sagen.
Kommen ja auch nicht dazu, so viel zu sagen. Nee, ich finde auch einen spitzen Film. Mich geht diese Zittermusik ein bisschen, obwohl die super berühmt ist,
kann mich
so
nicht
ein
erinnern.
Bisschen auf die Nerven. Das ist halt so sehr folkloristisch
österreichisch. Ich weiß nur, es ist tatsächlich ein Film, den man gesehen haben sollte. Aber
ja. Und ich finde sehr geil Orson Welles. Orson Welles kann einfach extrem gut Arschlöcher spielen. So. Ja. So. Ist nicht nur ein guter Regisseur gewesen, auch ein sehr toller Schauspieler. Wer ist denn der nächste Film auf deiner Liste?
Demolition Man.
Demolition Man. Aus dem Film aus dem Jahr 1993. Regie führte Marco Brambilla, der zu meiner Enttäuschung nie wieder was Gutes gemacht hat. Budget 57 Millionen Dollar, also für die 90er schon Blockbuster, wenn auch nicht die absolute Spitzenklasse. Besetzung: Sylvester Stallone spielt John Spartan, Wesley Snipes spielt Simon Phoenix und Sandra Bullock spielt Lenina Huxley. Und das Genre ist eine Action-Komödie. Ja. Was hat dir denn an dem Film gut gefallen?
Die popkulturfähigen Sprüche. Die drei Muscheln. Die Sache mit den drei Muscheln.
Genau, das ist auch tatsächlich das größte Meme. Weißt du nicht, wie man die drei Muscheln benutzt?
Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln.
Also das kannst du auch immer wieder bringen. So. Das
ja, ich habe es doch nicht angewandt. Wollte ich nochmal ausprobieren.
Aber musst du auf jeden Fall. Gab es auch was, was dir nicht gefallen hat?
Ja. Der Antagonist Wesley Snipes ist ja, wahrscheinlich ist es auch bekannt, dass er ein Schwarzer. Und leider musste dieser Schwarze ganz klischeehaft schwarz so eine furchtbar schreckliche Stimme haben. Also das ist gerade aus den 90ern, da haben die Schwarzen immer so eine Clownstimme. Ja, auch weil er der Bösewicht ist, der schwätzt immer so viel
haben wir,
und so.
Wir haben jetzt auf Deutsch geguckt.
Ja, aber nur darüber kann ich jetzt halt auch reden. So, und das fand ich total ätzend.
Aber das ist halt so ganz klassisch irgendwie deutsche Synchro. Bis in die 90er war die halt irgendwie hochgradig rassistisch. Das siehst du auch immer an Eddie Murphy, der ja im Original eine total tiefe Stimme hat, aber im Deutschen immer diese Pieps-Stimme hat. Diese
ja, aber ist auch das Schauspiel ist ja schon ein bisschen abgedrehter einfach. Ja. So, ist ja nicht nur die Stimme.
Ja.
Der Film ist halt mega trashig einfach. Ne? Also
ich finde aber, genau wie, also für mich, ich empfinde sehr große Liebe für diesen Film. Genau wie für Demolition Man hat er nämlich so diesen Sweet Spot. So, ich habe den vielleicht im Kino oder gleich auf Video gesehen, so, das heißt Anfang der 90er. Und er hat auch dieses, es war eben dieser Übergang von diesem knallharten, super ernsten, geradlinigen 80er-Jahre-Actionfilm zu diesem leicht ironischen, selbstreferenziellen, ja, wir wissen, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist, 90er-Jahre-Film. So.
Sanfte Grüße.
Ja, und also sowohl Demolition Man als auch Last Action Hero liegen da halt so voll drauf, eben kommen auch beide von 93. Aber auch so zum Beispiel.
Ich weiß das Lustigste an dem Film, dass er durch diese Neuprogrammierung stricken kann.
Es gibt so viele tolle Sachen.
Der schenkt doch Sandra Bullock einen Pulli.
Auch mit dem Rattenburger ist auch so geil. Ist alles so toll. Ganz, ganz super, wie die ganze Zeit Werbesongs hören als Musik und er nur genervt ist. Oder wie sie mit ihm Sex haben will und er so was viel. Und dann haben sie so Virtual Reality Sex. Oder der Airbag und das ganze Auto ist dann irgendwie voll.
Ach, so Schaummasse, die dann.
Der ganze Film ist einfach total geil.
Aber grausam ist, wie er eingefroren wird.
Große Liebe. Ja, das fällt auch so ein bisschen raus. Auch so mit dieser Szene mit dem Auge, wo ich auch irgendwie
neulich. Da habe ich weggeguckt, ja.
Neulich wieder gehört, dass.
Kannst du mal die Hand runternehmen, weil jetzt weiß ich, was er damit gemacht hat.
Neulich wieder gehört, dass irgend so ein Handy als Sicherheitstechnologie jetzt Retina-Scan einführen will.
Da hast du gedacht, bloß nicht, sonst kommen die Verbrecher und stechen uns die Augen aus.
Ich dachte auch so, einmal Demolition Man dann geguckt.
Lieber den Fingerabdruck.
Und schon weißt du, dass es eine ganz schlechte Idee ist. Okay, was ist der nächste Film auf der Liste?
Zodiac.
Zodiac. Ja. Das Erscheinungsjahr war 2007, Regie natürlich David Fincher. Der Film, der die Gemüter spaltet. Die eine Hälfte sagt, es ist der beste Fincher, die anderen sagen so, Das Budget lag bei $65 Millionen, also für so einen Thriller schon ziemlich hoch. Besetzung: Jake Gyllenhaal als Robert Graysmith, Mark Ruffalo.
Heißt er nicht Jake?
Hab ich doch gesagt, oder?
Jack. Oh, Jake. Hab ich verstanden.
Gyllenhaal, Entschuldigung. Mark Ruffalo als Inspector Toshi, also Hulk. Und Robert Downey Jr., also Iron Man, als Paul Avery. Und das Genre ist ganz klar ein Thriller. Mhm. Was hat dir am Film besonders gefallen?
Der war sehr spannend, nicht wahr? Mhm. Spannend, ja.
Was war die einprägsamste Szene? Na, als er den Typen, der höchstwahrscheinlich Zodiac ist, da zu Hause besucht und er dann meint, sie haben einen Keller, nicht viele haben in
Kalifornien
einen Keller, und damit beide wissen, dass er es weiß und so, und er sich da halt wieder rausfriemeln muss, so, das ist, die Szene hat schon den meisten Suspense, oder?
Schwierig, weil das gleichzeitig dann auch unheimlich dumm von ihm ist, mit in den Keller reinzugehen.
Ja. Und gefiel dir was gar nicht?
Das gehört zum Film dazu und macht den auch aus, aber diese Szenen, in der Zodiac
mordet
und böse Dinge tut, die sind alle sehr schrecklich.
Aber die sind doch ziemlich zurückhaltend für einen Fincher-Film gerade.
Weiß ich, was es mit Fincher-Filmen zu tun hat, die sind halt schlimm.
Du hast so irgendwie Seven auch gesehen oder Fight Club oder jetzt Gone Girl haben wir.
Ja, und was soll ich denn jetzt dazu sagen?
Dass Fincher ein perverses Schwein ist und dass er sich in dem Film ziemlich zurückhält.
Und deswegen sagen, ja, super Szenen hier, wie der dieses Liebespärchen absticht und da, ist auch die Szene, in der die Frau mit ihrem Kind vorkommt auf der Autobahn.
Ja, aber die kommt ja davon.
Ja, die kommt auch davon, aber bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die davon gekommen sind, aber es war eine grausige Szene.
Sag mir doch lieber, was du vom offenen Ende hältst. Weil das ist ja quasi der Mega-Genre-Bruch, dass er so einen Who Done It macht und dass es keine Auflösung gibt.
Ich dachte, das war dieser Kerl in dem Wohnwagen.
Ja, aber es gibt viele, was ja dann nicht der Typ mit dem Keller wäre, wo ich meine, dass es war. Es gibt sehr viele Indizien, wer es ist, aber es gibt am Ende wird keiner verhaftet oder umgebracht. Nicht wie bei Seven, wo am Ende klar ist, wer der Mörder ist. Und wo es, also klar gibt es starke Indizien, wer es war. Wobei es halt mindestens zwei sind, auf die es am Ende zuläuft. Aber das ist ja schon der Witz des Films, dass es endet mit einer Texttafel. Der Mörder konnte nie gefunden werden. Es gibt die und die Hinweise. Ja.
Ich dachte, es sei dieser.
Nein, das bleibt unaufgelöst. Das finden viele sehr frustrierend an dem Film. Und ich finde es grandios, dass halt eben diese Genre-Konvention einfach bricht und keine eindeutige Lösung gibt, wo am Ende einer umgebracht oder verhaftet wird, sondern hier haben wir halt dann den Thriller, den Whodunit, und es bleibt halt einfach offen. So, wir werden es nie erfahren. Und das ist ja auch dieses, basiert ja auf einer wahren Geschichte. Und im Gegensatz.
Das ist immer schlimm, ne?
Ja, nee, aber vor allen Dingen wird das ja oft einfach nur so als Stilmittel von Hollywood verwendet, um dann doch ihre ganz eigene Geschichte, die wieder allen Konventionen folgt, zu erzählen. Und er nimmt es halt gerade, Fincher, und erzählt eine Geschichte, die halt voll mit diesem Whodunit-Genre bricht. Finde ich ganz großartig. Ist denn der Film zu Recht auf dieser Liste?
Nein.
Nein.
Ich habe noch nie was davon gehört. Außer von dir. Steht ja im Regal.
Es gibt übrigens auch eine Second-Unit-Folge dazu. Eine Lichtspiel-Cast-Folge insgesamt zum Leben, oder zwei sogar, aber eine, in der auch Zodiac vorkommt, zum Lebenswerk von Fincher. Und von der Cinecouch gibt es auch noch einen Artikel von der Michi, die hat dazu was geschrieben mal zu Zodiac. Was ist denn der nächste Film auf deiner Liste?
Jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig, kann ich nicht genau, noch nicht genau in die Reihenfolge bringen. Also übrig sind jetzt noch Last Action Hero, Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
große Fehler,
Goodfellas. Das war's dann schon.
Nee, das fehlt ja noch Superman.
Ja, da weiß ich aber, wo der hingehört.
Ach so, und?
Und?
Das war's tatsächlich.
Also ich kann jetzt mal, also Last Action Hero war, gehört auf die Liste, auf meine. War auch sehr lustig.
Ja.
Aber halt auch so ein bisschen nervig wegen des kindlichen Protagonisten.
Dann lass uns doch den jetzt machen.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind war zweifellos ein sehr guter Film, aber ich habe den irgendwie nicht kapiert. Also ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich nicht mehr wusste, was welche Ebene ist. Kann sein, dass ich da auch mal eingeschlafen war oder so.
Was? Das ist jetzt auch schon wieder lange her, dass wir ihn gesehen haben, aber.
Und Goodfellas fand ich beim Gucken total gut, aber so im Nachhinein nicht mehr.
Aha. Fangen wir doch mit Last Action Hero an. Aus dem Jahr 93 wiederum. Regie John McTiernan, den hatten wir zum Beispiel schon mal, als wir Die Hard besprochen haben. Das Budget lag bei 70 Millionen Dollar, also 90er Jahre absoluter Blockbuster. Besetzung: Arnold Schwarzenegger spielt Jack Slater, Austin O'Brien spielt Danny, Charles Dance spielt Benedict und Tom Noonan spielt den Ripper. Und das Genre ist wieder die Action-Komödie. Großartiger Film. Was gefällt dir nicht daran?
Habe ich doch schon gesagt, der kindliche Hauptdarsteller. Pff,
aber der ist doch wichtig, weil ja, der eben uns... Ja, du bist so alt.
Ja, auch diese Eintrittskarte finde ich albern. Ja, ja, das ist so, und also ich finde es albern, dass der immer sagt... der nimmt ja immer Jack Slater die Worte aus dem Munde, ja, und dann sagt Jack
Slater... Ja, aber das Slater, ist doch gerade der Witz daran, dass
wir doch die ganze Zeit
um diese, eben wieder diese Reflexion dieses 80er-Jahre-Actionfilms.
Also aber es gab total großartige Sprüche.
Insgesamt stimme ich dir zu, dass ja Kinderschauspieler scheiße sind, aber in dem Fall ist der Junge halt so wichtig, weil der Junge halt wir sind. So, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich vielleicht unwesentlich älter als dieser Junge und ich war halt genauso so, yeah, Ani-Film.
Ja, und du wurdest in deiner Wohnung überfallen von einem Typ in der Waffe, der dich mit Spielchen gequält hat und hast dann, als du wieder freigekommen bist du erst mal ins Kino gegangen.
Da haben wir schon während des Films drüber gesprochen, dass eben es vieles nochmal einen Schritt zurück. Toll ist ja auch, dass wir haben den Film geguckt, so gestreamt, ich habe nochmal auf Pause gedrückt, als das erste Bild da war und du meintest so, was sind das so, erste Einstellung und gleich ist die Kamera schief. So. Und ich meine, hey Paula, Kamera schief bedeutet immer, irgendwas stimmt nicht. Und natürlich stimmt irgendwas nicht, sondern wir haben eben diese Film-im-Film-Szene und die ganze Handlung später, die in der echten Welt spielt, sind dann immer wieder auch so Szenen, die darauf hindeuten eben, dass es auch wieder nicht die echte Welt ist, die uns auch, also der Film ist halt einfach das Meta-Werk, was es, wenn es um Actionfilme geht und er macht das halt eben einmal buchstäblich auf dieser Ebene, dass er uns halt Film in Film zeigt und das total ironisiert und dann eben ja auch später Schauspieler zeigt, die sich selbst als Schauspieler spielen und das total ironisiert. Aber er macht eben noch diese dritte super geile subtile Ebene auf, dass er uns die vermeintlich echte Welt zeigt, die aber auch wieder total voller Klischees und total unrealistisch und total alles läuft wieder nach filmischen Tropes ab, um uns auch wieder mit der Nase drauf zu stoßen. So, Leute, ihr schaut immer noch einen Film. Ich zeige euch nicht die echte Welt. So, das ist... Ich finde immer grandios. Also der Film hat, der ist einfach, dieser Film ist einfach super intelligent. Der Film
ist sexistisch.
Der Film ist sexistisch, aber er ist das auch wieder nicht ohne Grund, sondern weil er eben wieder diese 80er-Jahre-Actionfilm-Klischees bedient. Der Film, der zelebriert die auf der einen Seite. Es ist eben dieses, er er macht sich nicht drüber lustig, sondern er feiert die. Er zeigt uns eben so, was wir so geil fanden, als wir kleine Jungs oder auch kleine Mädels waren und diese Filme geguckt haben. Aber zugleich hat er immer wieder diesen Kommentar darauf, dass er uns wieder mit der Nase drauf stößt und zeigt, hier, das sind die Mechanismen, nach denen diese Filme funktionieren. Ganz, ganz großen Sport. Wirklich, das wieder genau dieser Sweet Spot zwischen 80er und 90er, Anfang der 90er, der diesen 80er-Jahre-Film perfekt kommentieren kann. Toller Film.
Also, was mir am besten gefallen hat, war die Selbstironie von Schwarzenegger.
Ganz toll.
Dazu gehören.
I'll be back. Du wusstest nicht, dass ich das sage. Du sagst das immer.
Dazu gehören eben diese blöden Sprüche, genau. Und die, das in der Filmwelt und dann halt am Ende in dieser einen Szene auch, da als das Jack Slater den Jungen rettet, weil er wieder in so einem Wasserspeier oder sowas hängt. Ja. Diese Hinweise auf Acme oder
ja,
das fand ich cool.
Also Acme ist die ist halt Synonym für eine fiktive Firma im Film, haben wir nachgeschaut. Ja,
also andersrum, ich habe halt in meiner Kindheit ein bisschen Looney Tunes geguckt. Und da war mir halt schon aufgefallen, dass alle Produkte, die ein Logo tragen, das Logo ACME, also Acme, halt aufweisen, ja. Und das, die nehmen halt irgendwie ziemlich viel Raum ein. Also es kommt halt ziemlich oft vor, dass halt Produkte da gibt's, also dass quasi Product Placement betrieben wird für diese imaginäre Firma und das hat immer die gleiche. Also da wird ja schon dann halt drauf referenziert, auf den Kapitalismus, was auch immer, die Konsumgesellschaft. Mhm. Und das war mir halt als Kind schon aufgefallen und deswegen finde ich es immer wieder lustig, wenn ich das jetzt noch in anderen Filmen sehe und mir ist aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich das anspreche, kein Mensch drauf reagiert. Wahrscheinlich, weil es keiner versteht.
So. Ja, ist das in Europa nicht so ein Ding? Ich wusste auch nicht, bist du nicht drauf aufmerksam
geworden. Ich hab's auch, während wir den Film gucken, habe ich dir dreimal und sowas gesagt und dann habe ich dir am Ende, habe ich dir das tatsächlich einfach alles erklärt. Aber das finde ich halt dann immer wieder sehr erfreulich.
Da seht ihr, wie intelligent Paula ist und wie doof
ist. Nein, aber ich finde es halt, naja.
Es ist super, ich finde es auch toll, jetzt wo ich es
weiß. Also gerade weil halt, das hat halt einfach echt viel zu sagen in dem Film. Wenn du halt in dieser Filmwelt bist, hast du überall Acme-Produkte und Acme-Konzerne. Und dann sind die halt in New York, im echten New York, da ist es halt nicht, außer in der Szene, in der Jack Slater den Jungen rettet und auf dem Hochhaus, an dem der Junge hängt, ist halt ein Acme-Reklameschild.
Was halt auch wieder diese Ambivalenz, dass wir wieder darauf hingewiesen werden, so in der filmischen Handlung sind wir in der Realität, aber hey Leute, es ist immer noch ein Film.
Genau, das ist doch total witzig.
Ja, und es ist nicht nur witzig, es ist halt auch diese super Intelligenz dieses Films.
Soll ich dir noch zwei weitere Szenen?
Ja.
Also, was heißt zwei weitere? Also, überhaupt zwei Szenen, die ich cool fand, war einmal: Willst du ein Omelette backen, musst du erstmal Eier knacken. So. Das war in diesem Film mit Jack Slater.
Mhm. Kurz bevor er dem Bullen in die Eier tritt.
Genau.
Das war so. Im Englischen ist es übrigens.
Ja, das hat mich interessiert.
You wanna be a farmer? Here are some acres. Ich hab's.
Das reimt sich ja gar nicht.
Nee, es ist glaube ich, auch eine Redewendung, die du nicht übersetzen kannst. Ach so. Also. Hier ist, du willst ein Bauer sein, hier sind ein paar Ar.
Ja, und also richtig geil war eigentlich erst die Szene, in der sie in Jack Slaters
Junggesellenabschied
gehen und der irgendwie so ein paar, so ganz routiniert irgendwie Schüsse auf den Kleiderschrank tätigt, den öffnet und dann fällt halt irgendwie Ninja oder sowas, tot raus. Und der kleine Junge fragt, woher wusstest du, dass da jemand drin ist? Und Schwarzenegger sagt, da ist immer einer drin. Aber diese, immer diese Türen zu ersetzen, kostet mich ein Vermögen. Nee, aber, also, der erste Teil, ne, da ist immer einer drin.
Ja, ist spitze. Das ist auch wieder so auf so hier, Pink Panther, und, wo ja der immer von seinem Haushälter angefallen wird und so, so Sachen werden da
referenziert. Siehst du, das weiß ich jetzt nicht. Ja.
Nächster Film auf der Liste.
Goodfellas.
Goodfellas aus dem Jahr 1990. Regie Martin Scorsese. Damit hat es erstmals einen Scorsese-Film in unseren Spätfilmen geschafft. Ist auch eine Sünde, dass wir es noch nicht länger haben. Budget $25 Millionen. Also auch wieder so ein Film, der kein Blockbuster, aber trotzdem schon ordentlich ausgestattet ist. Besetzung: Ray Liotta spielt die Hauptrolle, Henry Hill, Robert De Niro, natürlich Robert De Niro spielt James Conway und natürlich Joe Pesci spielt Tommy DeVito. Und das Genre ist natürlich ein Mafia-Film. Wir hauen uns immerhin einen Scorsese-Film an. Was hat dir an dem Film besonders gefallen? Oder also, der Film gehört noch zu den Filmen, die dir gefallen haben.
Ja.
Okay. Und was hat dir an dem Film gefallen?
Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber mir kam es zumindest so vor, als ob das eine ziemlich feine Milieustudie sei.
Ja. Was war die einprägsamste Szene?
Ich glaube, die Paranoia-Szene, in der er anfängt, Drogen zu verticken und der Hubschrauber irgendwie über ihm kreist.
Sehr, sehr, sehr einprägsam. Aber auch der Copacabana Longshot ist sehr, wo er da mit seiner späteren Frau durch den Hintereingang ins Restaurant geht und das Ganze ist ein One-Take, wo die Kamera ihnen folgt, bis sie am Tisch sitzen. Mhm. Ist auch sehr, sehr berühmt und sehr, sehr geil gemacht.
Was man auch hervorheben muss, ist das erste Date von den beiden. Das ist irgendwie so ein Double Date, er und sein, also, wer ist denn das eigentlich? Mit wem man sich, weiß ich gar nicht mehr. Ist das nicht der Kleine da, dieser Tommy?
Ups, einmal mit Profi. Das ist, Joe Pesci, oder?
Der meint irgendwie so, ja, der und seine Freundin wollen mal mit, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die hießen, mit dem Protagonisten halt ausgehen und sie hätten auch noch eine Freundin der Freundin dabei, vielleicht würden die zusammenpassen. Und, dann sieht man, wie die sich im Restaurant treffen und der ganze Film wird halt mit so einer Stimme aus dem Off erzählt. Yeah, und die Stimme aus dem Off ist der Protagonist.
Henry Hill, genau.
So. Und da erfahren wir also, dass er die Frau total ätzend findet. Und irgendwann schaltet es um, dann hören wir eine andere Stimme, nämlich ihre Stimme.
Ja, das Voice-Over von ihr, grandios.
Die erzählt, wie ätzend sie ihn findet.
Das finde ich so super und ich frage mich, warum das nie wieder gemacht wurde. Oder ich kenne keinen anderen Film, der das gemacht hat.
Ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, so wo das dann wieder tauscht.
Sie
tauchte dann auch gar nicht mehr. Also dieses Voice ist ja noch vorbei.
Na, doch, sie hat, glaube ich, nur so zwei, drei Szenen, aber es ist verblasst.
Ja, sie selbst schon, aber nicht.
Nee, ich glaube auch, ihr Voice-Over hat noch so zwei, drei Szenen, aber besonders ist halt, dass sie ja ihn dann auch zur Rede stellt und ihm sagt, was sie für ein Arschloch ist, was er für ein Arschloch ist, und das ist ja quasi die, darauf läuft es ja hinaus, auch ihr Voice-Over-Sequenz quasi. Aber dieser Wechsel im Voice-Over, der funktioniert so perfekt und das ist so super, dass ich echt nicht verstehe, warum das nicht gemacht wurde. Insgesamt sind halt Voice-Over voll unkreativ in der Regel und voll banal und überflüssig und brauchst du gar nicht. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn es Filme gibt, die kreativ mit dem Voice-Over umgehen, wie hier, wo er halt mal was Besonderes macht, wo er dieses nicht nur irgendwie benutzt, um halt irgendwie mit Show Don't Tell zu brechen und halt uns die Geschichte nachzuerzählen, sondern halt was Außergewöhnliches mit dem Voice-Over macht. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Film Kind of a Funny Story oder so hieß der gesehen, so eine süße kleine Komödie war das, auch irgendwie eher tiefsinnig, weil es auch um Depression geht und Suizid, aber wo auch super intelligent mit dem Voice-Over umgegangen wurde, was mir auch mich sehr fasziniert hat. Mhm. So, und weil es das wirklich sehr, sehr selten gibt, in der Regel ist Voice-Over echt langweilig. Gibt es ein Zitat, was dir im Sinn geblieben ist?
Also ich weiß nicht. Also du meinst jetzt irgendwie, wie soll ich die Frage verstehen?
Ja, wie ich es immer sage, halt auch entweder irgendein Spruch oder irgendein Bild, was besonders stark ist. Also kein Zitat,
sondern eine Szene.
Ja, eine Szene, die zitiert wurde später.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Nö. Weiß nicht, was.
Und ist der Film zu Recht auf der Liste?
Vielleicht ist sie so, ist er so ein Stellvertreter für Der Pate, den ich schon gesehen habe.
Ja, aber Goodfellas ist auch, also ist halt der zweitkrasseste Mafia-Film, den muss man schon mal gesehen haben, würde ich jetzt sagen. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer, auch so.
Das spielt halt auch wieder Robert De Niro mit.
Ja, ich meine, das Scorsese-Film mit Robert De Niro in der Hauptrolle, okay, gibt es jetzt nicht wenige, aber das ist schon so auch so die Quintessenz dieses rockigen, punkigen Scorsese-Kinos. Das
Kennst
ist schon,
du Sneakers, die Lautlosen? Ja,
natürlich.
Schade.
Aber da spielt Robert Redford die Hauptrolle.
Nee, ich dachte nur...
Da habe ich sogar das Buch zum Film gelesen.
Ich werde nie eine Liste mit 10 Filmen, doch, die man gesehen haben muss, die du nicht gesehen hast.
Ja, du musst sie auch nicht gesehen haben. Dann machen wir mal off-air. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Achso, genau. Sehr, sehr hörenswert zu Goodfellas ist die Folge von The Canon, dem amerikanischen Filmpodcast. Denn Devin Faraci liebt den Film und Amy Nicholson hasst ihn. Und die beiden streiten sich so ganz wunderbar, ob es ein guter Film ist oder nicht. Und dann in diesem Streit lernt man halt die Stärken und Schwächen dieses Films viel besser kennen als in irgendeiner anderen Diskussion.
Die Schwächen sind ganz klar die brutalen Szenen.
Ja, die Amy
hat noch mehr.
Die stört sich nicht so sehr an Brutalität insgesamt, was den Podcast angeht, sondern sie zählt eher schlechte filmische Inszenierungen auf. Aber das meines Erachtens eben diese Punk-Attitüde von Scorsese eher ist, aber sie stört es halt und das kann man auch zu Recht kritisieren. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben bei den letzten ca. 20 Filmen total vergessen, die Handlung in 5 Sätzen zu erwähnen.
Ja, das ist mir aufgefallen und ich habe das glücklich zur Kenntnis genommen. Wir reden ja auch über Filme, die man gesehen haben muss.
Stark, muss man. Also, bei nicht jedem bist du der Meinung. Aber wie ist denn bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
Also das ist ein bisschen unfair, dass er so weit unten jetzt in der Rangliste auftaucht, weil ich glaube, es sind ups, ist gerade das Licht ausgegangen.
Ja, das flackert ja manchmal.
Es ist ein sehr origineller Film. Und wie ich schon sagte, also ich glaube, ich finde ihn deshalb nicht so gut, weil ich ihn nicht kapiert habe. Aber
ich glaube, du hast es vergessen. Das ist einer der ersten Filme, die wir gesehen
haben. Ja, ich weiß noch, die hat auch irgendwie immer wieder. Also Kate Winslet hat immer wieder unterschiedliche Haare. Ich hab
das ist gerade der Witz. Also lassen wir
ja,
mal.
Ja, eben. Erscheinungsjahr so, ich hab's nicht verstanden.
2004.
Ich meine, dass ich eingeschlafen
Regie Michel Gondry, Budget $20 Millionen, also wieder so ein Film, die heutzutage einfach nicht mehr gemacht werden. Besetzung: Jim Carrey spielt Joel, Kate Winslet spielt Clementine und Elijah Wood spielt Patrick. Und das Genre ist eindeutig ein Liebesfilm. Die Story ist die und ist jetzt hier super mega Spoiler Alert, wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann skippt das Kapitel, denn den Film sollte man wahrscheinlich schon ungespoilert beim ersten Mal gucken und du warst auch geflasht, du hast es nur wieder vergessen jetzt. Das könnt ihr natürlich jetzt auch anhören und wieder vergessen, dann ist auch gut. Der Witz ist ja, dass die beiden sich verlieben, streiten, auseinanderleben. Und dann eben, weil es so near Science Fiction ist, sie sich die Erinnerung an ihn löschen lässt und er dann sauer ist und sich auch die Erinnerung an sie löschen lässt. Und dann während er aber dabei ist, diesen Prozess auszuführen, die Erinnerung an sie löschen zu lassen, merkt, dass das eigentlich eine scheiß Idee ist, weil auch eine unglückliche Beziehung ja einfach zu unserem Leben dazugehört und dagegen ankämpft, vergeblich, bis auf so ein paar kleine Clues, was uns zum Ende führt, was zugleich der Anfang des Films ist, was also womit also dieser Film als Zirkel funktioniert. Neulich in irgendeinem der letzten Podcasts, die ich mit Jacker aufgenommen habe, da hat er gesagt, haben wir auch irgendwie über Filme, die als Zirkel funktionieren, gesprochen und kam auf keine Beispiele. Hier haben wir ein Beispiel, weil der Anfang des Films ist definitiv das Ende, aber zugleich auch wieder ein neuer Anfang, weil sie eben beide um ihr Gedächtnis beraubt sind und dann sich neu kennenlernen, dann aber nach kurzer Zeit herausfinden, dass sie eben sich schon mal kannten und aber quasi und ihre Beziehung schon einmal gescheitert ist, sie aber sich quasi noch einmal in das Wagnis begeben wollen. So endet der Film auf so einer sehr schönen bittersweet Note, so nach dem Motto, eigentlich wissen wir schon, dass wir nicht zusammenpassen, aber irgendwie finden wir es trotzdem geil und wir versuchen es einfach nochmal und schauen uns, wohin uns das führt.
Also, ich hatte mir jetzt gedacht, ich muss den Film nochmal gucken, weil ich da irgendwie so wenig im Gedächtnis habe.
Mach das.
Jetzt wollte ich dich aber gerade fragen, hat es denn überhaupt einen Sinn, den nochmal zu schauen, wenn eben der Clou darin besteht, dass man erst am Ende merkt, dass man an der Nase herumgeführt wurde. So.
Das ist natürlich das alte M. Night Shyamalan Lama Ding Dong Prinz Hiv. Mhm. No jokes, ich weiß. Aber selbst wenn, also, selbst the sixth sense. Um die Uhrzeit, macht ja noch mindestens noch ein zweites Mal Spaß. Und okay, Sixth Sense ist halt auch sein bester Film, weil du halt einmal guckst ihn und kennst den Twist noch nicht und dann ist es halt dieses Erlebnis und du denkst, boah, mindblowing, das zweite Mal erkennst du den Twist, beziehungsweise so hast du schon wieder vergessen, musst du wieder nochmal gucken. Ja, aber und dann guckst du halt auf die ganzen kleinen Indizien und die sind halt super. Allein so, dass sie sich da an diesem Strand ja begegnen, so, er schwänzt ja die Arbeit, genau, da fängst du an so, er schwänzt die Arbeit, kommt in sein Auto und hat eine Beule im Auto und regt sich voll auf, wer ihm die reingefahren hat. Und im Laufe des Films erfährst du halt, dass er es selbst war und wie es passiert ist. Mhm. Und dann lernen sie sich so, er schwänzt dann die Arbeit, sie treffen sich da am Strand und fahren im Zug zurück. Und dann meint sie, fragt irgendwie, wie sie heißt. Und sie sagt, ich heiße Clementine, wie aus dem Lied Oh My Darling Clementine. Und er meint so, das kenne ich nicht. So, und so, so im Moment ist es nicht hin, aber wenn du zwei Minuten drüber nachdenkst, denkst du, jeder kennt das Scheißlied. Mhm. So, wie kann es sein, dass er das nicht kennt? Und dann halt im Laufe des Films raffst du natürlich wieder, weil natürlich alles, was mit Clementine zu tun hat, aus seinem Gedächtnis gelöscht wurde, kennt er deswegen das Lied nicht. Mhm. Und das sind so lauter, so super Indizien, die Spaß machen, mindestens beim zweiten Mal, plus das dritte, was super spannend ist an dem Film, ist halt, wie gesagt, wir haben einen Liebesfilm, der aber so unglaublich unkonventionell gefilmt ist, der eben überhaupt nicht in die Konventionen des Genres reinpasst. Der hat ja zum Teil super gruselige Bilder, wenn er zum Beispiel rausfinden versucht, wer Patrick ist und ihn immer wieder umdreht da in seinen Träumen und dann hat er ständig einen Mensch ohne Gesicht so vor sich oder während er sich in dieser Traumwelt befindet, so diese Welt langsam auseinanderfällt und so. Also das gibt so total gruselige und verstörende Bilder, ohne dass er dadurch jemals die Ebene des Liebesfilms verlässt. So, und dadurch, dass er immer narrativ auf der Ebene ist, so eine Liebesgeschichte zu erzählen, aber diese Bildsprache gar nicht dazu passt, finde ich das so extrem reizvoll. Hm. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja. Ja, die anderen Fragen, die kann ich mir eigentlich alle sparen, weil du dich nicht mehr so gut dran erinnern kannst, oder?
Ja, entweder habe ich mir da auch das Gedächtnis löschen lassen oder ich habe den gesehen, als ich irgendwie extrem wenig Schlaf hatte.
Das ist ja in unserer Lebensphase nicht so unwahrscheinlich. Nein. Ja, nur noch dann vielleicht, hast du eine Meinung dazu, ob er auf diese Liste gehört oder nicht? Meines Meinungs absolut. Nochmal, ohne dich beeinflussen zu wollen, weil wenn du halt irgendwie einfach mal guckst, was der für Benotungen kriegt.
Ja, aber das ist, es ist wieder mein Projekt missverstanden, weil
aber das ist
er
so
gehört auf die Liste,
Klassiker.
Sollte man mal gesehen haben, aber er gehört nicht auf meine Liste, auf der Filme stehen, über die ständig gesprochen werden wird.
Ja, das glaube ich halt nicht.
Ich glaube, ich hab da, du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der diesen Film kennt.
Das stimmt doch gar nicht. Also hier allein gibt eine Folge von der Second Unit.
Ja,
Christian
okay.
kennt ihn auch. Und alle unsere Podcast-Beziehungen kennen den auf jeden Fall.
Unsere Podcast-Beziehung.
Das geheime Netzwerk. kommen wir also zum... Also, aber der Film trotzdem noch Daumen hoch oder Daumen runter?
Hoch, auf jeden Fall, klar.
Dann kommen wir zum letzten Film. Aber damit ist schon mal klar.
Ich sag dir, also, ich tue dem wahrscheinlich
ich
Unrecht.
Ich habe die Wette gewonnen. Aber trotzdem zum letzten Film. Superman. Daumen hoch oder Daumen runter?
Voll runter. Und es tut mir echt leid für unsere Podcast-Beziehung zur Second Unit.
Es gibt nämlich gleich zwei Folgen, eine Second-Unit-Folge und eine Superhero-Unit-Folge, weil Christian liebt diesen Film über alles, nicht?
Ja. Und es tut, also wirklich aus, also es, ich kann aber nicht aus reiner Höflichkeit sagen, dass ich den Film gut fand.
Nee. Wir befinden uns im Jahr 1978, Regie führte Richard Donner, Budget $55 Millionen, Besetzung Christopher Reeve spielt Superman, Marlon Brando spielt Jor-El, weiß nicht mehr, und Gene Hackman spielt Lex Luthor. Und das Genre ist der Superheldenfilm, und ich will wieder das ganze Projekt der Superhero Unit torpedieren, indem ich einfach sage, es ist ein Genre. Oh. Anyway.
Interessant, ja. Mhm.
Anyway, gab es denn trotzdem irgendwas, was dir an dem Film gefallen hat?
Ja, das Kinn.
Von Superman. Komm, aber zum Beispiel auch Lois Lane ist ja wohl voll die starke Frau und so und so und auch irgendwie so nerdy und gar nicht irgendwie
ja.
Klischee-Babe, sondern.
Ja.
Ja, so, natürlich ist sie doch auch immer wieder Damsel in Distress so, aber auf der anderen Seite ist sie halt irgendwie auch tough einfach.
Ja, was mir auch gefallen hat, was mir in allen Superheldenfilmen gut gefällt, weil es irgendwie dazugehört, dass er in seinem zweiten, die Superhelden haben ja immer so ein Doppelleben. Und Superman als normaler Man ist so unglaublich plump und ungeschickt. Das
ja.
finde ich immer ganz lustig halt, aber.
Ja. Das ist natürlich auch so gleichzeitig super albern, dass
ja.
sie ihn nicht erkennt, mit Haare nach hinten gegelt.
Ach so, ja, das ist nochmal.
Und ohne Brille.
Aber das gehört irgendwie auch zu Geschichten dazu.
Ja, das ja. besonders zu dieser Geschichte ist halt schon so der Witz, der da mitspielt. Ein Zitat?
Da gibt es sicherlich unzählige.
Ich meine, Christian hat sie ja, als er neulich zu Gast war, gesagt, who are you? A friend. Oder mit der Unterwäsche. Da eine geile Szene, wo sie ihn auf seinen Röntgenblick anspricht und fragt, was sie von Unterwäsche hat. Und er meint so, keine Ahnung, sie stehen gerade hinter einem Bleiblumentopf. Und dann irgendwie 10 Minuten später tritt sie da zur Seite und er sagt, Rosa! Oder mit dem I spent the night with the Superman oder irgendwie so heißt so ihr Artikel. Und ach, es gibt ganz tolle. Dieses cheesy Gedicht, ach, was sie da, während sie da im Himmel fliegt.
Oh ja.
Gab's denn ja was, was gefiel dir denn nicht an dem Film?
Ja, also das Schlimmste war wirklich die unglaublich lange erste Szene. Dieses ganze, also, das war ja so langweilig und blöd einfach nur. Dieses Gerichtsverfahren. Wo, dabei war interessant die Bestrafung dieser drei
ins zweidimensionale.
Ja, das war echt cool. Was heißt cool? Also das war interessant.
Ja.
Ich hab dieses ganze dieses Verfahren war blöd und dieses Geschwafel. Diese Predigt, die Marlon Brando seinem Sohn noch irgendwie auferlegt, bevor der in so einem Kristallstern davonrauscht und also nee, ist unglaublich langweilig und nichtssagend.
Ja.
You got mail.
Ah ja, es tut mir echt leid, ich hätte das schon vor 2 Stunden mal ausschalten sollen, dieses Mail-Programm. Ja, aber jetzt lohnt sich das ja auch nicht mehr. Ich kann nachvollziehen, dass der Anfang, also diese ganze Exposition, bis das Abenteuer mal losgeht, das ist alles einfach viel zu lang und es nervt mich auch. Aber ab dem Moment, wo er quasi in der Redaktion anfängt, als Journalist und dann halt wirklich eher Superman
ist. Ja, da wird's interessanter, ja.
Das ist halt immer noch total cheesy, aber eben so cheesy schön. So, ich finde das, da finde ich es halt auch echt lustig und schaue ich es gerne ab dem Moment. Was so ein bisschen natürlich rausfällt, ist dann wieder Lex Luthor, der es irgendwie total überdreht und
ich muss aber noch mal was sagen.
Finde ich keinen guten Willen. Nee, kannst gleich nur noch abschließen. Aber so wirklich so die zweite Hälfte des Films, die mag ich. Die erste finde ich auch tatsächlich viel zu langatmig.
Wir haben den Film in 2 Etappen geschaut.
Ja.
Und ich bin 2-mal eingeschlafen.
Ja, aber das könnte wiederum auf unsere Lebensumstände.
Nein. Also auch sicher. Aber ich habe nicht mehr mitgekriegt, wie Superman die Zeit zurückgedreht hat, also die Erde irgendwie rückwärts. Oh, das weiß ich, dass er das macht, aber ich habe es nicht gesehen.
Ach, da müssen wir es nochmal angucken. Zum Glück haben wir den Film auf Blu-ray. Nun gut.
Vielleicht können wir es rückwärts angucken.
Das ist eine Spitzenidee. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben es jetzt richtig gut durchgequatscht. Du machst jetzt eine Liste mit 10 Filmen, die ich mal sehen muss.
Ich würde in 10 Jahren, wenn wir schon bei dem Dezimalblock bleiben, nicht fertig werden.
Das schaffen wir. Und dann machen wir mal irgendwann einen zweiten Teil. Hier geht's
aber. Kann ich nicht lieber nochmal eine neue Liste machen mit 10 Büchern, die du gelesen haben musst?
Ja, dann bin ich in 10 Jahren noch nicht fertig.
Ja, du mit dem Lesen, aber die Liste wird schnell fertig.
Ja. Wir können ja 10 Literaturverfilmungen, die man mal gesehen haben muss.
Da kriegt man keine 10 zusammen.
Jedenfalls sind wir jetzt am Ende, nicht? Und ich finde, wir haben es alles gut durchgequatscht. Die nächste Folge Spätfilm folgt auch bald.
Ach so, Entschuldigung nochmal, aber habt ihr denn jetzt alle mitgekriegt, wer die Wette gewonnen hat?
Das war ich. 9 Filme haben Paula gefallen.
Daniel hat in der letzten Woche einen ganzen Kasten Bier getrunken.
Ja, ja.
Aber ganz immerhin allein. Hat ihn auch alleine vom Supermarkt nach Hause getragen.
Ja, 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 das habe ich tatsächlich allein gemacht.
Das stimmt gar nicht. Die Hälfte der Flaschen waren im Kinderwagen.
Hier, nochmal, bevor wir Tschüss sagen, hier ist ein super Tweet, über den ich mich heute voll beäumelt habe, von Exploding Unicorn. Our Roomba rolled over a worksheet my 5-year-old was doing for school. A robot literally ate her homework. What a time to be alive.
Das ist doch schrecklich.
Ja, super. Ich find's auch spitze, in was für Zeiten wir am Leben sind. Wir werden uns bald wieder melden, dann werden wir endlich vorläufig zumindest die Serie Daniels Lieblingsfilme zum Abschluss bringen mit Wonder Boys. Ist alles schon eingetütet, kommt bald raus.
Dann haben wir alle deine Lieblingsfilme besprochen.
Ne, alle, die ich zumindest mal fürs vergangene Jahr auf eine Liste geschrieben habe, von Lieblingsfilmen, die wir mal angucken sollten.
Da waren jetzt aber auch welche jetzt auf der Liste. Da haben wir heute Abend ziemlich viel abgearbeitet. Es gibt
ganz andere Lieblingsfilme noch. Ich hatte ja nur mal.
Ach so, weil ich die noch nicht gesehen haben durfte.
Nein, letztes Jahr habe ich einfach mal ein Listing gemacht mit Filmen, die ich gerne hier besprechen würde, die ich super finde. Und das war ja dann die Reihe Daniels Lieblingsfilme, die aber mit Wonder Boys immer noch einen Film hatte, den wir die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben. Der kommt jetzt bald, dann ist die Liste abgeschlossen, weil eigentlich, damit haben wir auch schon angefangen, genau, Filme aus Paulas Kindheit und die geheime Regisseurliste, wo sich noch immer niemand geäußert hat, was für ein Regisseur es wohl ist und ihr immer noch Night of the Living Dead gewinnen könnt, falls ihr es noch macht, euch da zu äußern.
Was? Bis dahin. Wozu äußern?
Welchen Regisseur wir demnächst besprechen am Stück.
Ach so, ich dachte, wir gucken Edgar Wallace.
Nee.
Das gesprenkelte Halstuch.
Was redst du denn jetzt?
Naja, ich wollte doch gerne einen Film noir angucken.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Schlaf gut, kommt gut ins Bett und morgen früh wieder raus, wenn ihr das tagsüber hört.
Beziehungsweise einen schönen Tag und guten Morgen.
Genau. Macht's gut.
Tschö.
Man hört's.